Cannstatt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Die Saison ist vorbei, 34 Spieltage sind gespielt. Der VfB Stuttgart steht jetzt auch wirklich als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Und es gibt einiges, worauf wir zurückblicken und wo wir auch natürlich nach vorne in die Zukunft schauen. Das ist unsere große Saisonabschlussfolge Nummer 117. Philipp Meisel, ich grüße dich.
Christian, ich grüße zurück und natürlich wie immer auch ganz viele Grüße an euch da draußen, die uns jetzt schon seit 117 Folgen die Stange halten. Ist ein komischer Begriff, aber eher zumindest mal regelmäßig hört. Und das ja ist doch einfach mal ein schönes Ding einfach auch für uns. Ne? Ja, Servus!
Servus, freut uns sehr. Hätte auch wahrscheinlich keiner gedacht am Anfang, dass wir auf so eine Anzahl an Folgen irgendwie kommen und mit dem VfB wirklich auch schon einiges jetzt mitgemacht haben. Abstieg, jetzt der Aufstieg. Und ich glaube, Philipp, es ist heute an der Zeit. Klar, wir schauen natürlich dezidiert zurück und nehmen euch noch so ein bisschen mit auf die Reise in die Vergangenheit, in die Gegenwart, schauen aber auch nach vorne. Und das alles, ja, mit so ein bisschen, glaube ich, auch mit einer persönlichen Note. Also ich glaube, an Analysen und sonst die richtigen neutralen Spieldaten, sonst wie habt ihr jetzt genug bekommen in den letzten Tagen und Wochen. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir das alles mal ein bisschen sacken lassen und mal ja auch für uns das Ganze ein bisschen Revue passieren oder wie ich schon irgendwo gelesen habe, Püree massieren lassen.
Was da so Püree massieren lassen, ja. Heute auf der, wir nehmen am Mittwoch auf, wie so oft, auf der Vollrasur-PK des FC Schalke 04 nach dem Tennis-Rückblick fiel der tolle Satz, wir müssen die Saison möglichst schnell Revue kapitulieren lassen.
Das ist auch, das ist auch bitter, ja. Das
im Kontext der Schalker sowieso, ja. Ne, aber. Ja.
Unglaublich. Ich würde sagen, als allererstes, in aller gebotener Kürze, aber schau nochmal zurück auf diesen Sonntag, auf das letzte Spiel gegen Darmstadt 98. Ich hatte ja in der vergangenen Woche das so ein bisschen überschrieben mit keinen Scheiß machen jetzt. Jetzt haben sie doch nochmal so ein bisschen Scheiß gebaut am Ende, aber unterm Strich muss man dann wahrscheinlich sagen, egal, würde zumindest Michael Wendler wahrscheinlich singen. Und trotzdem, wie hast du, Philipp, das wahrgenommen, dieses letzte Spiel 1-3 gegen die Lilien?
Das war schon ein sehr schönes Stichwort. Da liefen 11 Leute im Brustring rum, die quasi wie so ein personifiziertes Wendler-GIF irgendwie durch die Gegend stolzierten. So, ja, Hauptsache Powerboat fahren vor Kroatien, ja, Gerd Meuser-Voice. Und ja, jetzt einfach gucken, dass wir das Ding hier nochmal runterspielen und mit dem möglichst niedrigen Einsatz das Ganze zu Ende bringen. Das haben sie dann auch geschafft, weswegen sich Darmstadt völlig zu Recht die 3 Punkte nochmal geschnappt hat. Also höchsten Respekt vor dieser Truppe. Ich war, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, wer nicht, Empfehlung. Ich war diese Woche schon Montagabend im Hoch und Weit Lilien-Podcast zu Gast und habe da auch schon den ein oder anderen Einblick gegeben und auch viel über dieses Spiel gesprochen. Ist natürlich schade, weil du einfach diese Chance verpasst hast, dann mit einem, sag ich mal, emotionalen Schwung irgendwie aus der ganzen Nummer rauszugehen. Der Feier hat es offensichtlich keinen Abbruch getan, der Feierwütigkeit danach. Ja, und ein Stück weit kann ich natürlich auch den Spielern ja dahingehend das irgendwie entschuldigen, dass sie natürlich wussten, wir sind eigentlich durch. Nach dem Spiel gegen Nürnberg war das klar. Wir haben drüber gesprochen und dann kommen die Ergebnisse auch von den anderen Plätzen dazu, ja, die wussten ja, was da läuft, die sehen, wie es da steht, und spätestens als der HSV dann beschlossen hatte, sich komplett abschlachten zu lassen, zu Hause, war dann einfach die Luft komplett raus, insofern. Irgendwo verständlich, wenn auch natürlich ein Stück weit, ja, einfach bitter, wenn, dass du da nicht nochmal bereit bist, weitere Wege zu gehen und mehr einzubringen, aber was soll's.
Was soll's? Es hatte wirklich größtenteils dann irgendwas von ein bisschen Sommerfußball und
was heißt der größtenteils? Also
ja, ich fand der VfB hatte eine Phase, wo es schon nochmal offensiv okay gepresst hat und ordentlich Druck gemacht hat, aber das war alles so halbgar. Das war dann alles.
Die ging exakt bis zu dem Zeitpunkt, als der Darmstadt-Spieler Schnellhardt zu seinem Trainer rausging, wir es alle gehört haben. Hey Trainer, das funktioniert hier so nicht.
Richtig.
Und dann wurde ein bisschen was umgestellt und dann war es halt vorbei mit Ehrlichkeit für den VfB. Aber gut, es ist, wie es ist. Unterm Strich steht Erstklassigkeit und dann hat er auch noch Mario Gomez in seinem letzten Spiel einfach nochmal seinen Auftritt. War natürlich auch irgendwie taktisch vielleicht ein bisschen leicht einzusehen für den Gegner, dass halt wirklich jeder Ball, der ins letzte Drittel kommt, irgendwie auf Mario gespielt wird. er hat trotzdem seine Bude gemacht in seiner ihm eigenen Manier und der Fab Giordano, der Stadion-DJ, Stadionsprecher gerade aktuell, durfte einmal auf den Button drücken.
Wunderbar. Und das war auch für mich so persönlich der Moment, als Mario Gomez dann zum 1-1 traf, wo ich auch so meinen persönlichen Frieden ein bisschen mit der Saison geschlossen habe und dann für mich dann irgendwie auch ein bisschen was abgefallen ist. Okay, alles klar, jetzt kriegen wir auch noch diese fast Hollywood-reife Geschichte, der macht sein Tor. Du hast gesagt, sie haben es oft genug versucht. Ich erinnere mich an die eine Szene, wo Nico Gonzalez noch irgendwie aber wirklich diesen Kopfball zurücklegen will, den er wahrscheinlich in sonst 9 von 10 Fällen selbst versucht hätte.
Nö, den stoppt er runter und schiebt frech ein Tor, wo er hinhaben will, so normalerweise.
Genau, so macht das normalerweise. Und das war natürlich alles ein bisschen anders. Mich freut es wahnsinnig, dass er dieses Tor gemacht hat und wirklich so ein Classic Gomez. Also genau so ein Ding, wie wir ihn in Erinnerung behalten werden. Ich will gar nicht wissen, wie viele solche Tore er gemacht hat. Am Ende waren es 110 insgesamt für den VfB Stuttgart. Und auch da schließt sich ein bisschen der Kreis. Mario Gomez war der erste Torschütze in der Zweitligasaison gegen Hannover 96 im Heimspiel und er ist jetzt auch der letzte Torschütze des VfB Stuttgart im letzten Spiel gewesen. Also alles in allem dann doch eine runde Sache.
Damit lassen wir es, glaube ich, bewenden, oder?
Ja, komm, also.
Mehr fällt mir dazu nicht ein, außer die durchaus formschönen und farbenprächtigen und sehr schön angeordneten Trikots des Gegners.
Die waren gut, ne?
Als alter Trikotsammler musste ich mir gleich mal am Montagabend noch eins bestellen. Das heißt, ich bin jetzt stolzer Besitzer eines aktuellen Darmstadt 98 Trikots. Und mal gucken. Kommt in die Sammlung auf jeden Fall.
Kommt in die Sammlung und vielleicht gibt es ja auch bald wieder, vielleicht irgendwann meinen Pokal dann wieder an Wiedersehen mit Darmstadt. Wirklich für mich auch eine sehr sympathische Truppe. Und allein die Tormusik von legendären Alberto Colucci, O Lilien, ja, ihr wisst Bescheid. Das sind Sachen, also ein bisschen was Schönes hatte doch auch diese Zweitligasaison. Jetzt sind wir, glaube ich, aber froh, dass der VfB raus ist. Und wir versuchen jetzt, würde ich sagen, an der Stelle mal ein bisschen das alles so ein bisschen aufzuarbeiten, ne, für uns. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Verarbeitungsmethode für uns beide hier, dass wir all das, was wir hier in den letzten Monaten so
durchgehen. VfB Stuttgart.
Ja, genau. Und ihr dürft euch das alles anhören. Ja, super. Aber wir versuchen das alles mal so ein bisschen, auch atmosphärisch rüberzubringen, wie die Spiele gelaufen sind, größtenteils, das wissen wir, das haben wir auch oft genug besprochen. Wie hast du, also wie würdest du denn diese Saison, Philipps, unterm Strich bilanzieren, wenn du es mit einem Wort sagen müsstest? Ich habe viel geschrieben und gesprochen mit Freunden, Kumpels am vergangenen Wochenende und teilweise kamen doch ganz interessante Nachrichten. Einer hat zum Beispiel gemeint, dieser Aufstieg fühlt sich irgendwie an wie Klassenerhalt. Also irgendwie, anders, ja, wahrscheinlich auch aufgrund der fehlenden Atmosphäre, aber es ist eher so ein Ballast, der abfällt.
Achterbahnfahrt.
Sehr gut.
Achterbahnfahrt wäre mein Wort für diese Saison. So habe ich auch diese opulente Bilderstrecke betitelt, die gerade auf SCN, SCZ.de und auch in der App läuft, wo ich halt so ein bisschen die Saison nacherzähle mit so den markantesten Punkten, angefangen beim Trainingslager, wo ich ja für beide gemacht habe letzten Sommer mit St. Gallen und in, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es andere war, ich glaube irgendwo in Österreich.
Kitzbühel, ne?
Ja, Kitzbühel, dankeschön, ja. Und wo du halt dann diesen Trainer gesehen hast, der einfach so komplett anders ist als alles, was da die Jahre zuvor da war, sowohl von seinem Auftreten her als auch von seinem Ansatz her, wie bringe ich das meinen Leuten näher, ja, Ansprache an die Spieler, Ansprache gegenüber Medienmenschen wie mir, plötzlich irgendwie Flat-TVs am Spielfeldrand und dann der Fußball auch, der irgendwo gespielt wurde, der für mich, da bleibe ich dabei, auch wenn er schlussendlich nicht gefruchtet hat, einfach radikal war der Ansatz, ja. Sowas hast du hier schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen und zum Teil auch wirklich erfolgreich, einfach schön anzuschauen, ja. Und das war für mich so eigentlich der Startpunkt. Es ging also steil nach oben eigentlich, ja. Gut mit den kleinen Dämpfern, schwere Verletzung Kalajdzic, dann im Heimspiel gegen Hannover 96 mit der Karawane, mit völlig elektrisierender Stimmung, ja, dann dieser Wahnsinnswolkenbruch, der die Leute halt dazu gebracht hat, quasi noch mehr Gas zu geben auf den Tribünen. Das Spiel, schwere Verletzung, Kaminski, trotzdem Heimsieg, gut gestartet. Also das war so ein Raketenstart irgendwie zu Beginn. Und nach 8 Spieltagen ging es dann schon langsam ja, auf die erste Talfahrt, wollen wir es mal so nennen.
Ich werde nicht vergessen, Philipp, als wir eine Folge aufgenommen hatten, noch vor der Saison, also als du gerade aus den Trainingslagern zurück warst und du dann gesagt hast, Leute, macht euch da auch was gefasst, da gibt's einen Fußball, den habt ihr so noch nicht gesehen. Ihr werdet keine langgetretenen Standardsituationen sehen, ihr werdet nur kurz ausgeführte Ecken und Freistöße sehen, all das hat man in diesem ersten Spiel gegen Hannover auch gesehen. Das hat alle waren ein bisschen baff. Das war aber ein richtig guter Auftritt vom VfB. Für mich immer noch rückblickend mit einer der besten Saisonleistungen des VfB. Am Ende sicher nicht mehr die beste, aber doch eher weiter oben im oberen Drittel anzusiedeln. Das war souverän. Am Ende war das Ergebnis fast ein bisschen zu knapp.
Klar.
Das ging alles so ein bisschen seines Weges.
Was auch noch finde ich eine Begleiterscheinung war, das war das erste und einzige Mal, als so richtig, richtig gute Stimmung, richtig Euphorie in der Hütte war.
Richtig, ja.
Weil sie haben dann danach natürlich einen Start hingelegt mit irgendwie, kann ich sagen, 6 Siegen, 2 Unentschieden, aber ab wen eigentlich, wo dann die Davi sich früh verletzt und danach einfach der Faden riss bei der kompletten Truppe. Bis zum Winter war nie wieder so eine Stimmung im Stadion. Und nach dem Winter, wie wir alle wissen, war Bielefeld zwar nett dann als Highlight, das 1:1 Montagabend, das letzte Ligaspiel Deutschlands vor dem Corona-Lockdown, aber auch da, also es hat einfach nie wieder so eine Stimmung Einzug gehalten in die Kurve oder ins Stadion rund. Und das war schon irgendwie auffällig.
Unterschreibe ich vollumfänglich, gerade mit Blick auf das Heimderby, das ja auch völlig anders war.
Genau.
Das war schon ganz anders, als man es eigentlich erwartet hatte oder erwarten konnte. Für den VfB ging es ja eigentlich ganz gut los. Heimsieg Hannover, auswärts in Heidenheim mit 2-0-Führung verdaddelt. Dann hat man aber Last Minute gegen Pauli gewonnen und dann ging es nach Aue. Das war so das erste Spiel, glaube ich, so das erste richtige Spiel in der zweiten Liga, wo man gemerkt hat, so, boah, das wird ekelhaft mitunter in dieser Saison. Das Spiel ging 0-0 aus. Es gab durchaus strittige Schiedsrichtersituationen und nach dem Spiel in Aue haben wir zum ersten Mal so richtig mitbekommen, also auch die nicht im Trainingslager mit dabei gewesen sind, wie Tim Walter eigentlich so tickt und was der auch für hin und wieder mal Aussagen tätigt. Ich würde sagen, hören wir mal rein in das Fazit von Tim Walter nach dem 0-0 bei Erzgebirge Aue.
Ich habe gedacht, meine Frau pfeift heute, weil die pfeift auch immer für die schönsten Trikots anhaben. Aber ja, und was sie im Videokeller machen, weiß auch keiner. Also vielleicht war er gerade wieder Pausenbrot essen oder sonst irgendwas. Und dann uns noch zu bestrafen mit einer gelb-roten Karte, das ist schon sehr frech, muss ich sagen. Aber trotzdem wissen wir auch, wir setzen uns gegen alle Widerstände durch. Wir versuchen immer nach vorne zu spielen, bis zum letzten Tropfen, den wir im Tank haben, versuchen wir ein Tor zu erzielen. Das hat meine Mannschaft gemacht. Von daher müssen wir uns halt nur selber belohnen, wenn alle gegen uns sind. Und das werden wir auch in Zukunft. Von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Team, weil wir gegen tiefstehenden Gegner sehr viele Torchancen rausgespielt haben. Danke.
Ja, da muss ich wirklich fast, ich muss einfach grinsen, ja, weil das war Tim Walter pur. Ich saß damals in diesem kleinen Presseraum des Schmuckkästchens, ehrlich gesagt, tolles Stadion haben die sich hingestellt, der FC Schalke des Ostens, Wismut Aue, ja, aus der Tiefe, aus dem Schacht und so weiter. Das war schon, also ich habe ja oft die Funktion, dann tatsächlich nur abzubilden in solchen Situationen. Das heißt, schnell die Stimmen fertig machen oder einen Ticker schreiben oder so weiter. Das heißt, du siehst nicht wirklich den Protagonisten in die Augen, sondern du hörst halt mit und konzentrierst dich darauf, deinen Text zu machen. Und in dem Moment, als er das sagt, schon mit dem der Spruch mit seiner Frau und den Trikots, haben sich meine Haare am Unterarm aufgestellt, wo ich genau gemerkt habe, okay, passiert jetzt was, das wird uns noch ein paar Tage beschäftigen, ja. Und dann war natürlich, das Spiel hat ja alles hergegeben dafür, das war eine, sag ich mal, schwierig positiv zu bewertende Schiedsrichterleistung, die Karte für Sosa überzogen, die Ampelkarte, dann die beiden Trainer, Aue hatte kurz davor einen Trainerwechsel, da stand so ein ganz junger Nachwuchsmann an der Bande, die haben sich gehasst, die beiden. Also da ging es noch nach der PK, da saßen wir noch drin, da waren die beiden Trainer schon wieder abgerauscht. Es gab dieses notgedrungen mit einem Lächeln versehene Handshake-Situation von der Pressetribüne runter. Dann gehen die Türen zu und du hörst, wie es draußen in den Katakomben plötzlich zu schreien anfängt, weil die beiden sich einfach so auf den Sack gegangen sind, ja.
Wahnsinn.
Und es war also echt Wahnsinn, ja, und Das war einfach Tim Walter live. Ja, also kein, ich will nicht sagen Kotterschnauze, ja, aber halt einfach kein Blatt vor den Mund nehmen. Und wenn er in der Meinung ist, er ist, wird ungerecht behandelt, oder dann hat, gibt er das eben auch so zu verstehen. Also es war war sehr, sehr, ein sehr abgefahrener Ausritt da raus in den Osten Deutschlands, und dann natürlich auch noch mit dem Highlight des Nudeltopfes, darf man auch nicht vergessen. Ja. In Aue gibt es immer diesen wunderbaren Nudeltopf.
Getopft vielleicht nur von der Currywurst in Bochum. Also
ja, richtig, die Currywurst in Bochum ist auch tatsächlich nicht schlecht, ja, ist richtig.
Ja. Und man hatte, also ich erinnere mich auch an diesen Tag, ich hatte da Urlaub, da habe ich schön Sky Go am kroatischen Adria-Strand verfolgt und habe mir auch gedacht, so, okay, was macht das mit dieser Mannschaft? Dann ging das aber alles, sag ich mal, sehr, sehr, sehr gut seinen Weg, vor allem ergebnistechnisch. So der Peak vielleicht unter Tim Walter war natürlich dann dieser wichtige Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld. Im Nachhinein werden wir wissen, Arminia Bielefeld hat in der ganzen Saison nur 2 Spiele verloren. Und eins davon war dann eben dieses Last-Minute 0-1 daheim gegen den VfB, als dann Fabian Klos runter musste in der zweiten Halbzeit und dann in der 90. Ali G dann doch noch zugeschlagen hat. Und das war so der Moment, wo wir und du und ich auch die Podcast-Folge aufgenommen haben zwischen Bielefeld auswärts und Wiesbaden daheim. Und dann habe ich was gesagt, was, glaube ich, mir danach dann um die Ohren geflogen ist. Aber ich habe das wirklich auch so gemeint, nicht nur irgendwie so, weil es irgendwie gut, cool klang, aber ich hatte Schiss vor diesem Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, weil mir das alles zu glatt lief. Der VfB war deutlich Tabellenführer. Da kam der letzte Wien Wiesbaden, der sich bis dato irgendwie von allen hat abschießen lassen mit 5-6 Toren in der zweiten Liga. Und ich habe gedacht, oh Gott, das kann ja eigentlich nur schiefgehen. Und im Vorfeld dieses Spiels ist dann natürlich auch etwas passiert, was im Nachhinein natürlich an Tim Walter immer irgendwie haften geblieben ist, bis zu seiner Entlassung dann kurz vor Weihnachten. Nämlich dieser Satz, der gefallen ist in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die Hessen auf Nachfrage unseres Sportressortchefs Dirk Preis.
Das Duell Erster gegen Letzter. Ihr Sportdirektor hat kürzlich mal gesagt, das ist die zweite Liga, ist eine der ausgeglichensten Ligen, die es im Profifußball überhaupt gibt in Deutschland. Wie sehen Sie das? Ist es deshalb möglich, dass der Letzte dem Ersten Bein stellen kann?
Uns kann keiner ein Bein stellen. Das mal vorneweg, aber die Möglichkeit besteht immer. Besteht immer auch, wenn du auf den Platz gehst, besteht die Möglichkeit, dass man scheitern kann. Wenn du nicht davon überzeugt bist, was du machst, dann kannst du immer scheitern. Aber ich sehe bei meinen Jungs nicht, dass sie irgendwie das zaghaft angehen oder von oben herab angehen. Überhaupt nicht, sondern wir sind total fokussiert und wir freuen uns auf die Aufgabe, weil wir da auch wieder nur lernen können. Und wir wollen einfach bestätigen, dass wir zu Recht da oben stehen.
Ja, keiner kann uns ein Bein stellen. Das sind natürlich Sachen, wo man dann wahrscheinlich auch immer sich denkt, naja, natürlich, das ist sehr, sehr zitabel, das wird dann verwendet, das kann dir dann aber halt eben um die Ohren fliegen. Und genauso ist es passiert. Wie hast du, Philipp, diesen Bruch da wahrgenommen? Weil das war für mich einer der wesentlichen Brüche in der Saison zwischen Bielefeld und Wiesbaden.
Also erstmal muss ich sagen, muss ich korrigieren, es sind rein Hessen, nicht nur Hessen. Da legen die, glaube ich, Wert drauf, ja, dass man...
Dankeschön, ja.
Nicht, dass uns nachher diesbezüglich wieder Mails erreichen von wegen, hier geht mal wieder in Erdkunde- oder Geografieunterricht, wie es auch schon diese Saison ein paar Mal der Fall war. Weil wir irgendwelche
ganz, ganz, ganz schlimme Erinnerungen an die 6. Ja. Klasse, in der ich irgendwie deutsche Mittelgebirge auswendig lernen musste. Oh, gut, weiter im Text.
Ja, und kann es heute immer noch nicht, weißt du?
So. Nee, das werde ich auch nie lernen.
Naja, also du hast natürlich recht. Also das war ein Bruch. Schon, muss man schon so sagen. Natürlich, weil Walter das um die Ohren flog, er hat es vor kurzem begründet, in der Retrospektive, indem er eben gesagt hat, ich tue das nicht, weil ich arrogant bin oder den Gegner herabwürdigen möchte, und das ist er wirklich nicht. Also das kann ich bezeugen, so gut meine ich ihn einschätzen zu können nach dem halben Jahr, das wir zusammen hatten. Sondern er tut es halt, weil er quasi Stärke demonstrieren will, weil er sich vor seine Mannschaft stellt, weil er meint, wir sind einfach so gut, uns kann einfach keiner was. Das ist für ihn quasi ein Mittel, auch seiner Mannschaft zu suggerieren, wir Wir sind einfach entsprechend gut und natürlich fällt dir das Vollgas auf die Füße. Das ist ja logisch. Wenn du so ein Ding raushaust, wir wissen doch alle, wie wir arbeiten, wie die Medien funktionieren, wie aber auch Fans funktionieren, ja. Und wie schnell das heutzutage auch alles geht mit Social Media, pipapo, da ist natürlich so ein Satz einer, der katapultiert dich als VfB Stuttgart an diesem Wochenende raus aus dem vierten oder achten Tab in der Kicker-App, ja, als Zweitligist, sondern auf die Top-1-Position. Und wenn du dann natürlich noch verlierst gegen den Tabellenletzten zu Hause, dann hat das natürlich eine entsprechende Wirkung. Ich sage aber, der Bruch war nicht nur wegen Walters Aussage, sondern
vermutlich wegen der Verletzung auch von Daniel Didavi, der sehr, sehr früh, ich glaube, in der 5. Minute raus musste schon diesen Kick.
So ist es. So ist es. Denn Daniel war richtig, richtig, richtig stark. In der Vorbereitung schon komplett schmerzfrei austrainiert. Richtig gute Spiele gemacht. Da hast du einfach gesehen, dass er ein absoluter Unterschiedsspieler ist in dieser zweiten Liga am Anfang. Und diese schwere Verletzung hat dann danach, hast du es ja gesehen, Woche für Woche, hat beim VfB Stuttgart mit dazu geführt, dass der Faden gerissen ist.
Und das zeigte sich vor allem dann auch im Verlauf der weiteren Hinrunde auswärts. Da tat sich der VfB wahnsinnig schwer, aber übrigens bis zum Rest der Saison auch. Das ist immer das Gleiche gewesen. Ich bin dann beispielsweise gewesen bei Auswärtsspielen. Du bist in Osnabrück gewesen, ich bin in Sandhausen gewesen. Alles so Spiele, aufgepumptes Heimstadion. Und immer dieser frühe Rückstand, von dem sich der VfB nie irgendwie wirklich erholen konnte, den nie irgendwie abschütteln konnte, dann immer ein bisschen Don Quixote-mäßig gegen Windmühlen angelaufen ist und einfach eine Pleite nach der anderen kassiert hat. Es war irgendwie ein Dauerzustand des Unbefriedigtseins, der Unzufriedenheit, das waberte irgendwie was. In allen brodelte es so ein bisschen, also boah, was ist denn hier los? Keine Konstanz, immer mal wieder diesen Deckel, den du auswärts irgendwie kassierst und die Pleite, mit der du heimgefahren bist. Das war irgendwie total wankelmütig, ne? Bis kurz vor Weihnachten, bis in den Advent rein.
Ja, klar. Und ich meine, du hast auswärts nur 6 Siege geholt, ja? Bist in der Heimtabelle mit Abstand Erster und in der Auswärtstabelle irgendwo Elfter oder Zwölfter oder sowas sind sie schlussendlich geworden, glaube ich. Und das ist eigentlich nicht erstligareif. So deutlich muss man sein. Auch 10 Saisonniederlagen und 58 Punkte. Also das ist, ne?
Wann, Philipp, war denn für dich der Moment, an dem dir so ein bisschen klar wurde, okay, das wird eher nicht weitergehen mit Tim Walter? Hattest du dieses Gefühl irgendwann und wenn ja, wann?
Nein, hatte ich nicht bis zum Schluss.
Okay.
Ich dachte tatsächlich, also bis zu seiner Entlassung oder Freistellung, wie man immer das nennen möchte, 2,5 Tage nach dem Hannover-Spiel, kurz vor Weihnachten, war ich der felsenfesten Meinung, so wie die aufgetreten sind zu Saisonbeginn, so klar, wie es allen war, wir gehen hier ein neues Projekt an mit völlig neuem Spielstil, mit neuen Entscheidern, Hitzlsperger, Mislintat, Walter, mit einer neuen Truppe in einer neuen Liga. Wir wollen anders sein, wir wollen auf Konstanz setzen. Da sind so viele Sätze gefallen und auch das Handeln der Personen hat mich auch überzeugt, dass ich dachte, die überlegen jetzt und es grummelt, ja. Und das war ja unübersehbar und auch unüberhörbar. Ich denke da nur an diese, haben wir vor kurzem mal kurz drüber gesprochen, über diese Personalie Endo.
Ja, richtig. Ja,
klarer Mislintat-Transfer irgendwie. Der Trainer wusste quasi von nichts. Wir stehen am Trainingsplatz unten und fragen, was ist denn das für einer? Keine Ahnung, kenne ich nicht, viel zu klein für die Position. Tim Walter. So. Ja. Und dann hast du schon gemerkt, okay, da ist irgendwas im Busch. Also die zwei können sich nicht abgesprochen haben bei der Nummer. Nichtsdestotrotz dachte ich bis hinten raus, die haben sich so sehr committed für diesen neuen Weg, dass sie, obwohl sie vielleicht nicht ganz so gut dastehen, wie sie es erwartet haben, aber trotzdem halt Dritter, 31 Punkte waren es, glaube ich, Kontakt nach oben völlig da und dann diese Sätze, diese Hochtrabenden auch teilweise, die gefallen sind, da stelle ich mich doch nicht hin und wechsle jetzt den Trainer aus. Wie stehe ich denn da selber da? Ja, und Hitzlsperger sagt dann auch so Sätze wie von wegen, eingesetztes Geld muss sich am Tabellenplatz ablesen lassen oder Kontinuität wird zweitrangig, wenn das Saisonziel in Gefahr ist, dann muss ich halt da sagen, trotz aller Sympathie, die ich für ihn habe, und das ist natürlich ein Zugewinn für den Verein, ganz klar, aber da hat er sich halt auch nicht anders angestellt wie jeder andere Entscheider an jedem anderen Profifußballstandort, ja, in Deutschland oder auch sonst wo. Da heißt es, okay, scheiße, unsere Fälle drohen, wegzuschwimmen. Also handeln, was mache ich? Schwächstes Glied, Trainer, fupp. Das ist für mich dann halt schon irgendwie schwierig. Ja.
Das war schwierig. Ich hatte tatsächlich einen klaren Moment, wo ich gemerkt habe, das geht möglicherweise in eine andere Richtung, wie wir uns das alle irgendwie vorgestellt haben zu Beginn der Saison. Das war nach dem Sandhausen-Spiel. Da war ich mit, ich glaube, den Kollegen Carlos Ubina und Heiko Hinrichsen, wir sind da gewesen, im Hartwald übrigens, wenn ich richtig bin, geografisch, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie...
Kurpfalz übrigens, falls du noch...
Ja, Meisel, ich werde es nie lernen. Aber im Hartwald, das Stadion oder so, ne? Irgendwie so. Kurpfalz, sehr gut, ist notiert auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Sandhausen auswärts, Niederlage 2-1 und danach die Pressekonferenz in so einem kleinen, also du bist bestimmt auch schon mal in Sandhausen gewesen, so ein Pressekonferenz von der Saison. So ein Kabuff, alles eng, irgendwie maximal 15 Plätze, wenn es hochkommt. Ein bisschen wie früher irgendwie der Kunstraum in irgendwelchen Grundschulen, wo man irgendwie werkeln könnte, aber schlecht irgendwie arbeiten kann. Und da war Tim Walter natürlich bei der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel und Uwe Koschinat. Uwe Koschinat, der übrigens ein super Typ ist, empfiehlt sich nicht nur die Aussagen, sich anzuhören, nach dem VfB-Spiel, sondern auch unter anderem, wie sich Uwe Koschinat jetzt nach dem 5-1 in Hamburg gerade am Wochenende geäußert hat. Also ein ganz ruhiger, entspannter Typ. Und Tim Walter, den kannten wir alle ja immer so ein bisschen, gerade so, wir haben ja dieses Aue gehört, ne, und auch dieses Wiesbaden, so dieses Selbstbewusst, Stärke in den Vordergrund stellen. Nach dem Sandhausen-Spiel habe ich Tim Walter zum ersten Mal tatsächlich geknickt erlebt. Also der hat dann sein Statement gemacht nach dem Spiel und das war zum ersten Mal so hängender Kopf. Hat dann zwar irgendwie uns auch noch irgendwie 2-3 Fragen beantwortet, aber das war eher so ein bisschen auch so eine gewisse Leere da. Dann ging die Tür auf nach dem Pressekonferenzraum, da wartete dann wahrscheinlich seine Familie, war es ein paar Freunde und denen ist er dann in die Arme gefallen. Und das war zum ersten Mal, Heiko und ich haben uns in dem Moment angeschaut und gesagt, okay, das ist ein anderer Tim Walter. Der ist möglicherweise nicht mehr ganz so tough und überzeugt, wie es noch zu Beginn der Saison wurde, nach den ersten paar Spieltagen. Und irgendwie wurde auch das nicht so ganz abgeschüttelt. Ich bin da noch in Darmstadt gewesen. Jeder, der sich erinnert, die letzten beiden Spiele vor Weihnachten waren dann zwei Auswärtsspiele. Darmstadt, da war ich und dann warst du ja in Hannover. Und in Darmstadt war es ein ähnliches Gefühl. Das Spiel ging 1-1 aus, so ein bisschen unbefriedigend oder sehr unbefriedigend damals für den VfB. Und wie man so schön sagt, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ich hoffe doch mal.
Naja, klar. Und da war es auch so. Und das waberte so wochenlang, wo ich dann schon irgendwie wirklich dann das Gefühl hatte, wow, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass Tim Walter an Weihnachten noch VfB-Trainer
ist. Ja, ich habe das habe ich ja auch alles gesehen und gehört. Ja, oder gefühlt von mir aus. Ja. Aber ich habe trotzdem nicht daran geglaubt, weil ich dachte, die setzen sich doch selbst, die setzen so sehr ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel, dass ich dachte, auch weil die Situation noch gar nicht so dramatisch war hinsichtlich Tabellenposition, Abstand zu der Konkurrenz und so weiter, dachte ich, das machen die nicht. Die gehen auf jeden Fall in den Winter mit dem und dann gucken sie, wie sie aus den Löchern kommen und dann wird nochmal entschieden. Deswegen hat es auch so lange gedauert, hundertprozentig. Also wenn du mit deinem Trainer unzufrieden bist, dann kannst du, ich habe ja dieses schöne Bild gewählt mit dem Over in Hannover, ja, in dieser Bildergalerie, die wir vorher angesprochen haben.
Davor ziehe ich den Hut übrigens. Das ist stark.
Ist ein schöner, ja. Ich habe das Foto ja nicht gemacht, der Bildausschnitt ist einfach sensationell.
Ja.
Dann rasiere ich den noch vorm Rückflug, Mann. Ja, aber wenn ich 2,5 Tage warte mit einer Entscheidung, dann ist ja da, das lässt ja schon dahingehend blicken oder mehr als vermuten, sagen wir es mal so, dass sie schon sehr mit sich gerungen haben, eben auch, weil sie wussten, wenn wir das jetzt machen, dann kommen alle unsere Aussagen von vor 2, 3, 6 Monaten auf den Tisch, wo wir hier von jetzt bricht das goldene Zeitalter und schieß mich tot angefangen haben zu reden, ja, also im sprichwörtlichen Sinne, nicht wörtwörtlich. Und hier eine neue Zeitrechnung ausgerufen haben und die ist halt nicht eingetreten. Das müssen wir uns jetzt eingestehen. Aber damit sind wir ja gleich mit angreifbar. Und das konnte ich mir nicht vorstellen, dass die so das wagen. Und es ist dann ein Stück weit, weil sie haben es ja getan und sie haben es schlussendlich von Erfolg gekrönt gewesen auch. Das ist schon mutig irgendwo auch. Ja, also das muss man ihnen attestieren, dass das mit Sicherheit nicht der einfachste Weg war, den sie gegangen sind. Auch wenn er vielleicht so anmutet. Von wegen, wir schmeißen Trainer aus und holen den nächsten. Aber das ist es halt nicht gewesen. Ja, und ich glaube, Hitzlsperger hat nicht umsonst vor 1-2 Tagen getwittert, dass es für ihn wohl die aufreibendste, aufregendste Saison war seit ever oder was auch immer. Ich habe den ganzen genauen Wortlaut vom Tweet nicht mehr im Kopf. Aber Auch die Aussagen Mislintats von wegen nicht tolerabel und so. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, hier und das geht zu weit. Da merkst du schon, dass halt gewaltig Druck auf dem Kessel war, dass die ganz genau wussten, unter welchem Druck sie stehen und da muss natürlich auch einiges raus, da brauchst du ein Ventil, das ist ja auch irgendwo verständlich und menschlich.
Die Pressemeldung mit der Beendigung der Zusammenarbeit zwischen Tim Walter und dem VfB Stuttgart ging übrigens raus am 23. Dezember um 18.01 Uhr. Das war dann auch für die Kollegen der Printredaktion dann entsprechend
ganz
auch
großartig,
ein Wahnsinnsabend. Ja, also denkst du, okay, jetzt 18 Uhr kann ich es wagen und nach Hause fahren und dann trudelt das Ding ein. Also es war wirklich auf den allerletzten Drücker. Und du hast es gerade angesprochen, Philipp, tabellarische Situation und so weiter. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal die Tabelle nach dem 18. Spieltag rausgelassen, also sozusagen nach diesem Hannover-Spiel. Da war die Konstellation folgende: Bielefeld 34, HSV und VfB 31, Heidenheim 30. Heißt unter dem Strich, Tim Walter hat in 18 Spielen 31 Punkte geholt, Pellegrino Matarazzo dann in den verbliebenen 16 Spielen 27. Das heißt, vom Punkteschnitt nimmt sich das gar nicht viel. Und es war dann, so wie du gesagt hast, eigentlich war in der Tabelle noch alles offen und trotzdem wurde dann eben dieser Schritt getroffen am Abend des 23. Dezember.
Ja, ich habe dazu alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich fand es einfach weird irgendwo. Du kannst ich habe alles dazu gesagt, Chris. Lass weitermachen.
Gut, Thema. Dann feiern wir Bitte. Weihnachten, feiern Silvester. Feiern wir Weihnachten, feiern wir Silvester, zünden die Wunderkerzen an und dann ging es mit Pellegrino Matarazzo, der dann vorgestellt wurde, ich meine sogar am Dreikönigstag oder 5., 6. Januar.
Dreikönigstag.
War dann auch eine sehr überraschende Personalie oder eine, die ja so gut wie niemand, um nicht zu sagen, niemand wirklich auf den Zettel hatte. Wie hast du reagiert, als du zum ersten Mal diesen Namen gelesen hast?
Ich war einfach nur froh, dass ich zum ersten Mal nach 10 Trainingslagern in Folge dieses aussetzen konnte und mit den ganzen Kladderadatsch irgendwie nur vor der Funke irgendwie lesen könnte und nicht da runter musste nach Spanien, wie du es dann musstest. Ich war wirklich froh drum. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich war eigentlich hatte ich ein Gefühl, wie ich es jetzt auch noch hab oder wieder oder weiß nicht, wie ich das nennen will. Ich war ausgelaugt. Dann dachte ich, ja komm, dann mach doch mit dem NLZ da, Mann, was. Der wird schon irgendwie hinbiegen. So mit der Bumstruppe kannst du ja eigentlich fast nichts falsch machen. Ja, irgendwo. Die sind schon so gut, dass sie das Ziel irgendwie hinkriegen. Also so viel kaputt machen kannst du nicht. Ich kannte den Herrn nicht. War dann angenehm überrascht bei seiner Präsentation, weil er einfach diesen klassischen NLZ-Sprech irgendwie drauf hatte, aber trotzdem zurückhaltend. Ich will nicht sagen defensiv, aber zurückhaltend und doch aussagekräftig. Ja, du musst bei ihm halt zwischen den Zeilen lesen können. Der sagt schon relativ viel. Nur er sagt halt nicht. Also verstehst du, wie ich meine? Der hat schon viel Aussage in seinen in dem was er zum Besten gibt. Aber es ist halt nicht auf den ersten Blick gleich ersichtlich. Es ist kein Mann der lauten großen Töne. Aber er sagt schon was. Ja, und das ist empfand ich als sehr angenehm und dann. Gut, dann war halt die Zeit in Spanien, dann verkaufst du Santi, ach Kassiba, um es noch einmal anbringen zu können, und den Emiliano Insua und damit zwei Publikumslieblinge. Dann dachte ich, oh Gott, okay, also Gefangene machen sie echt keine. Ja, und dann ging halt alles so seiner Wege. Und dann kommt natürlich dieses Statement-Spiel Heidenheim irgendwie, ja.
Ja, ich kann natürlich noch ein bisschen was erzählen zum Trainingslager, bei dem ich ja dann dabei gewesen bin. Und ich erinnere mich noch ganz genau an meine erste Begegnung mit Pellegrino Matarazzo, als dann sozusagen diese erste Runde war. Also man ist ja dann hingeflogen, dann hat man natürlich alle erstmal in Ruhe gelassen, eingecheckt und dann war am Nachmittag war dann die erste kleine Einheit und das erste so ein bisschen Get-Together, wie es dann eben so ist in so einem Trainingslager. Und dann kam Pellegrino Matarazzo auf uns zu und hat jeden natürlich persönlich mit Handschlag begrüßt. Und das war so ein ganz ruhiges, aber freundliches, hi, ich bin der Rino. Und einer, der von sich aus schon auf die Leute zugegangen ist, ohne sie aber zu überrennen. Und was mir dann eben sofort aufgefallen ist, das habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen auch mal erwähnt, ist einer, der, wenn du mit ihm sprichst, dich immer anguckt, dich ernst nimmt, gerne in fachliche Diskussionen verstrickt. Also das ist mir ganz besonders aufgefallen. also jetzt greife ich mal ins ganz hohe Regal, aber es gab beispielsweise mal ein kleines Experiment, das damals Kollegen, ich weiß nicht, ob es von der Süddeutschen oder vom Spiegel, glaube ich, waren, die mit Pep Guardiola in seiner Zeit bei Bayern München Folgendes gemacht haben. Die haben ihm konsequent in jeder Pressekonferenz eine strikt taktische Frage gestellt und dann seine Antworten analysiert und dann sozusagen rausbekommen, dass wenn er sozusagen keine taktischen Fragen gestellt bekommt, gerne irgendwie was irgendwie erzählt, was halt dann irgendwie möglicherweise zitiert werden kann, aber ohne was zu verraten. Aber in dem Moment, wo er eine taktische Frage gestellt bekommt, beginnen die Augen zu leuchten und er gibt dir konkret Antworten auf diese Fragen. Und so ein ganz ähnliches Gefühl hatte ich bei Pellegrino Matarazzo. Sobald du eine Frage gestellt hast, die sich um Taktik gedreht hat, die sich um Spielform gedreht hat, um seine Art, seine Idee, Fußball spielen zu lassen, hast du von ihm eine fundierte und wirklich höchst präzise Antwort bekommen. Und das fand ich persönlich wahnsinnig interessant. Und du hast einfach gemerkt, hier ist einer, mit dem kannst du diskutieren, mit dem kannst du, im Zweifel, der unterhält sich stundenlang mit dir über Taktik. Und aber auch später kam ja dann dieses Thema Mindset, kommen wir bestimmt auch noch dazu, auch mit rein. Und vielleicht können wir mal an der Stelle, einfach um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, eine kleine Aussage von Pellegrino Matarazzo einspielen, aus der Pressekonferenz vor diesem ersten Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Das hast du gerade angesprochen, Philipp, dass sozusagen so ein bisschen der Breakthrough war für den Rückrunden- oder Restrundenstart. Ja? So viel Zeit muss sein. 3-0 gegen Heidenheim und eben zwei Tage vor diesem Spiel ist er von einem Kollegen der dpa eben zu einem bestimmten taktischen Aspekt gefragt worden. Und so hörte sich das an.
Was war Ihnen denn vor allem wichtig in der kurzen Zeit, die Sie mit der Mannschaft hatten? Welche Werte, welche Inhalte wollten Sie auf jeden Fall vermittelt bekommen in der Zeit?
Erstmal die Idee, wie wir auch spielen wollen. Und das hat mit allen Phasen irgendwas zu tun. Wir haben eine Phase Ball gewinnt, komplett weggelassen, weil es einfach die Zeit nicht dafür war. Aber wir haben einen speziellen Fokus auf die Ballverlustphase. Das heißt, die Struktur und die Restverteidigung, dass es klar ist, wie wir da hinten stehen wollen. Auch unser Verhalten nach dem Ballverlust, nicht nur die ballseitige Seite, den Druck, den wir auch erstellen wollen, sondern auch ballfern auch zu schließen. Also Thema Ballverlust war sehr wichtig für uns. Und auch, wie wir auch zum Torchancen kommen wollen. Ja, die Auslöser auch im Angriffsspiel klar zu definieren. Ja, so dadurch auch ein gewisser Tempowechsel zu erzeugen in unserem Angriffsspiel. Wie wollen wir Tore schießen? Ja, wenn alle das gleiche Verständnis haben, dann wird es meistens auch synchron und das Timing passt einfach besser. Dann kommen wir ja öfters mal zum Torschuss.
Ja, also so ein Moment, bei dem man auch tatsächlich in dieser Pressekonferenz, wenn man auch drin saß, einfach mitbekommen hat, okay, alles klar, hier kriegst du klare Antworten. Möglicherweise konnte sogar nicht jeder der Kollegen wirklich was damit anfangen bis ins letzte Detail, aber hier ist einer, der ruhig, sachlich, fachlich darlegt, was seine Vorstellung von Fußball ist. Und viele schauten dann eben dann darauf, wie läuft das, wie startet der VfB? Und es ging los mit einem sehr souverän, wie ich fand, sehr überzeugenden 3-0 gegen Heidenheim. Und dann gab es wieder so ein ekelhaftes Spiel auf St. Pauli, da bist du gewesen, 1-1. Da habe ich, glaube ich, mal kurz danach in der Folge ein bisschen abgelästert über diese Liga, die mir da kurzzeitig mal wirklich auf den Senkel gegangen ist. Und da musste sich Matarazzo, glaube ich, Philipp, ne, zum ersten Mal sozusagen mit dieser schmutzigen Seite der zweiten Liga auseinandersetzen, dass nicht alles immer nur Taktik ist. Und
nee, das ist ja oft so auf St. Pauli, da sieht der VfB ja traditionell nicht wirklich gut aus da oben, aber das ist halt dann natürlich aufgepeitschte Stimmung, gutes Stadion, was halt einfach dann diese, ich will jetzt nicht schon wieder diese mehr vom 12. Mann oder diese Geschichte vom 12. Mann erzählen, aber es ist halt einfach, kann ein Faktor sein. Dann hast du den Acker, die haben ja, das ist ja, hat ja mit einem Fußballplatz nichts zu tun.
Das war ein furchtbarer Platz. Ich habe es nur auf Sky gesehen, das sah furchtbar aus. Entschuldigung.
Ja. Und dann kam halt auch wieder was zum Tragen. Das hat ihm, glaube ich, auch zu denken gegeben. Er hat halt gesehen, okay, diese, du kannst noch so einen guten Ansatz haben. Du hast halt dann trotzdem immer wieder diese Fehlerteufel, / individuelle Patzer einfach drin. Und dann, ich glaube, Fährmann war es, oder? Henk Fährmann trifft genau. Dann und das Ding geht halt 1-1 aus. Das ist dann das Maximum, was du damit mitnehmen kannst. Irgendwie, ja. Und da, es hat ihm schon zu denken gegeben. Ich glaube, das war so ein Spiel, wo er dachte, oder wo er sich insgeheim dann abends so, ich dachte, wir wären schon weiter, so irgendwie, ja. Weil du hast ja unbestritten gesehen, dass die Mannschaft ihm folgt. Er hat am Anfang auch oft dieses 3-5-2 oder 3-4-1-2, wie immer du das nennen willst, spielen lassen. Es hat ganz gut funktioniert. die Mannschaft ist ihm tatsächlich gefolgt. Du hast auch, wenn du mit den Spielern, das konntest du damals ja noch mit den Spielern gesprochen hast, mal am Trainingsplatzrand oder auf dem Parkplatz oder so, dann haben die halt, hast du schon den Eindruck vermittelt bekommen, das, was er jetzt macht, gefällt ihnen, da gehen sie mit und leben das auch irgendwie, ja, und trotzdem ist halt dann in der zweiten Liga für eine Truppe, die nichts kann, also fußballerisch einfach, ist halt über Mentalität, Kampfkraft, Leidenschaft, Laufbereitschaft plus Stadion halt schon was zu machen. Und dieses Problem hat der VfB das ganze Saison über nicht abgeschüttelt bekommen. Ja. Und zum Glück zu Hause meistens gewonnen, ja, aber auswärts war es halt oft so, kannst ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel Spiele du da aufzählen kannst, ja.
Fürth, ich denke beispielsweise jetzt an Fürth auswärts.
St. Pauli, whatever, das ist bei, ich will nicht sagen No-Name-Truppen, aber halt Mannschaften, die dir eigentlich fußballerisch, fußballtaktisch, spielerisch einfach nicht das Wasser reichen können, im größten Teil zumindest nicht, da hast du immer wieder dasselbe Problem gehabt, ja, dass du halt gegen diese Fußball-Basics dann halt doch kein Mittel gefunden hast, trotz irgendwie absurder Passquoten und Ballbesitzwerte und sonst was. Das ist dann halt alles nichts wert, ja, wenn du dann daraus, wenn du es nicht vergolden kannst, wenn du es nicht veredeln kannst, wenn du daraus keinen Vorteil schlagen kannst, dann hast du halt, kannst du dir ein abwedeln auf die tollen Statistiken, aber gewonnen hast du halt keinen Blumentopf.
Und dann gab es dieses erste wirklich wichtige Topspiel, Spitzenspiel zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Und ich denke, das ist ein Spiel, das uns allen in Erinnerung bleiben wird. Ich werde nie vergessen, das war ja ein Montagabend, wie ich mit der Karre vorfahre in die Mercedesstraße und dann kommst du an diesen Parkplatz, wo dann der Ordner vorsteht und dann quasi dein Ticket abzwackt. Und ich komme da reingefahren, werde wie immer freundlich begrüßt und der Ordner sagt zu mir, naja, also mach dir nichts vor, ne? Wir sehen uns hier heute zum letzten Mal. Und ja. Okay, alles klar. Das war völlig surreal an diesem Abend, weil die ganze Geschichte Corona, die war schon wirklich allgegenwärtig und das war ja lange so ein bisschen auch auf der Kippe. Findet dieses Spiel wirklich überhaupt so unter diesen Umständen statt? Ich meine, am Tag davor, am Sonntag, hat Jens Spahn mehr oder weniger den Veranstaltern ans Herz gelegt, bitte keine Veranstaltung mehr, über 1000 Besucher. Und dieses Spiel fand aber statt, volle Hütte, im Nachhinein wahrscheinlich ein Spiel mit dem Feuer gewesen, das glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist, ohne schlimme Folgen, wie wenn ich jetzt beispielsweise an Spiele denke, wie von Atalanta Bergamo gegen Valencia oder auch Liverpool gegen Atletico in derselben Woche, was da eben dann hinterher sich herauskristallisiert hatte. Und der VfB hat es immerhin geschafft, in diesem Spiel gegen wirklich, um mal auf das Sportliche zu kommen, gegen die mit Abstand beste Mannschaft der Liga. An dieser Stelle übrigens ganz herzliche Glückwünsche nach Bielefeld. Das war eine bockstarke Saison und ich habe, glaube ich, noch nie einen verdienteren Aufsteiger erlebt als die Arminia. Da immerhin einen Punkt rauszuholen für den VfB. 1-0 Gomez, auch wieder so ein klassischer Kopfball, wie man ihn wahrscheinlich sehr vermissen wird in den nächsten Jahren. Und dann hat es die Arminia eben doch noch geschafft, auch durch gute taktische Kniffe von Uwe Neuhaus, den ich übrigens, mich fragt aber keiner, zum Trainer des Jahres wählen würde. Dann eben noch den Punkt mitzunehmen. Am Ende waren beide irgendwie einigermaßen okay mit dem Ergebnis. Der VfB hatte zu diesem Zeitpunkt dann einen Punkt Vorsprung auf den HSV und dann kam der Lockdown.
Ja, das war tatsächlich irgendwie ein surrealer Abend.
Ja.
Ich war da auch drin, ich war privat drin mit meinem besten Kumpel Marco, der das jetzt sicherlich auch gleich hören wird und anderen Kollegen noch und so weiter. Und normalerweise ist es so, dass halt eigentlich hat immer irgendjemand einen Flachmann irgendwo dabei, ja, der halt so reingeschmuggelt wird dann. Ja. In dem Abend hatte keiner einen Flachmann dabei, aber alle hatten so ein kleines Fläschchen mit Desinfektionsmittel dabei. Also es war irgendwie schon
Wahnsinn.
Schon Wahnsinn, ja. Dann das Spiel war auch, ich fand es fußballerisch, sportlich gesehen echt top. Also es war ein Highlight für mich, war auch eins der besten Spiele in der Saison, die ich gesehen habe mit VfB-Beteiligung.
Ja,
unabhängig vom Ergebnis, sondern einfach das, was du siehst, hast du gesehen, okay, das sind einfach die zwei besten Mannschaften in der Liga, und die sich dann gerecht irgendwo die Punkte geteilt haben. Und was Bielefeld angeht, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber.
Wir haben schon vor der Saison gesagt, das kann man ja schon mal hier aussprechen, Philipp. Wir haben
ja,
schon vor
der Saison gesagt. Also, nee, das ist halt einfach, Ich freue mich nicht, dass ich jetzt da recht behalten habe, sondern ich freue mich vor allem, weil ich halt zum Beispiel den Fabi Klos, mit dem hatte ich zum ersten Mal zu tun vor 8 oder 9 Jahren, als er gegen den VfB in der 3. Liga gespielt hat. Ja? Und da war es schon ein geiler Typ. Und ich meine, das hast du jetzt, wer seine Insta-Story dann der Aufstiegsabend verfolgt hat, der weiß, dass er so ein richtig geiler Typ ist. Ja? Und,
großartig, ja.
Und Uwe Neuhaus, Topmann, der guten Fußball spielen lässt, eine Mannschaft, die einfach gewachsen ist. Das war klar, dass du mit denen rechnen musstest, dass sie es schaffen, die Inkompetenz und Inkonstanz der beiden Branchenriesen in der Liga, also VfB in Hamburg, so auszunutzen, war dann schon ein Stück weit überraschend, finde ich. Aber dass die ein ganz, ganz klarer Aufstiegskandidat sind, hast du ja vor der Saison einfach gewusst, irgendwo gerochen. Es war klar, dass da richtig Potenzial da ist und sie haben es verwandelt. Und das hebt sie vom VfB ab, weil der hat es halt nicht geschafft, ja, genau das zu tun, das Potenzial zu verwandeln.
Genau, und für mich einfach auch das positive Signal, dass Kontinuität eben auch doch belohnt wird, dass die Mannschaft über Jahre zusammenwächst. Die haben ja, ich erinnere mich an die vergangene Zweitligasaison vom VfB, da bin ich am Ostermontag beim Auswärtsspiel in Bielefeld gewesen, dass der VfB kurz vor Schluss noch durch Terodde 3-2 gewonnen hat. Aber selbst, sag ich mal, im Kern ist diese Mannschaft eigentlich fast noch dieselbe gewesen, die jetzt da gespielt ist. Also die Stützen, die Säulen waren genau dieselben. Und ich finde sowas einfach sehr bemerkenswert. Und ich hatte übrigens vor ein paar Wochen die Gelegenheit, mich mit Arne Zeigler zu unterhalten, dem Werder-Stadionsprecher, der auch sehr,
endlich
sehr...
Endlich erwähnst du es mal.
Ja, also. Ne? Hat super viel Spaß gemacht, auch ein grandioser Typ. Und ich hab den Arne gefragt, also wenn du dir jetzt 3 Spieler aussuchen könntest, ja, die du in deinem Team, du bist Manager, du kannst dir 3 Spieler aus dem Weltfußball rausnehmen, die für dein Team kicken, welche nimmst du? Hat er geantwortet, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo und Fabian Klos. Ja. Und das konnte ich so nachvollziehen in dem Moment, auch wenn es sehr überraschend war. Aber das ist genau das. Ja, das ist das, was es ausmacht und wo für mich auch immer noch der Fußball dann doch wieder auch seine romantische Seite zeigt. Finde ich super.
Sehr, sehr schön, dass es solche Geschichten noch gibt. Ja. Muss man wirklich so sagen. Und ich meine, die haben's verdient da oben und sind jetzt auch mit Wolfsburg. Je nach dem Ausgang des Spiels oder der Relegation Werder Heidenheim ist das somit der nördlichste Trip nächstes Jahr, ne? So ungefähr.
Richtig. Ja, richtig. Freue ich mich auch schon drauf. Egal, ob ich dann im Dienst bin oder nicht, aber ich glaube,
ja, ist auch eine schöne Hütte da. Das kannst du, also das ist schon in Ordnung. Es hat noch so ein bisschen, es sieht von außen aus wie so eine Wellblechhütte, so englische 2. Liga, 3. Liga irgendwie, ja. Und dann ist aber schöne Stimmung drin und es liegt mitten im, nicht mitten im Wohngebiet, aber doch schon einfach zentral. Und
dieser Schotterplatz direkt dahinter ist auch großartig übrigens.
Ja, ja, macht einfach Spaß da oben und die sind auch gut am Glas. Also da kannst du schon Spaß haben als Auswärtsfahrer, wenn du da hochgehst.
Definitiv. Für den VfB folgte dann nach diesem Bielefeld-Spiel, und nicht nur für den VfB, sondern für alle, dieser große Lockdown. Und selbst wir, du und ich, mit unseren Podcast-Folgen haben uns da irgendwie auch von Woche zu Woche rumgehangelt. Ich erinnere mich noch an die eine Folge, in der wir einfach mal drauf losgequatscht haben und über Bravo Sport und NBA-Nächte gesprochen haben.
Ja, hat Spaß gemacht. Läuft heute aber so ähnlich, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja, also hat sich nicht viel geändert, ne? Wenn man sich da ein bisschen, das vor Augen führt. Und dann, long story short, ging es dann eben irgendwann weiter für den VfB und für alle mit Geisterspielen. VfB dann das erste Spiel in Rheinhessen, wenn ich richtig aufgepasst habe, beim SVW in Wiesbaden.
Es gibt Fleißkärtchen, grüß Christian. Super.
Dankeschön. Und gab es gleich auf den Deckel. Ne? Auch so ein denkwürdiges Spiel. Nicht nur, weil es das erste Geisterspiel war, sondern auch wegen dieser VAR-Geschichte in der Nachspielzeit.
Ja, klar. Ich meine, also das VAR-Fass mache ich nicht auf, weil das.
Gott sei Dank. So viel Zeit haben wir nicht.
Hopfen und Malz verloren bei dem Thema, ja. Aber klar ist natürlich der denkbar schlechteste Start aus so einer Phase. Ja, also alle hatten ungefähr die gleichen Bedingungen außer Dynamo Dresden. Ja, aber ansonsten hattest du halt 10 Tage Mannschaftstraining ungefähr. Du wusstest, was ansteht. Du wusstest, jetzt zählst, jetzt musst du on point sein irgendwie. En point. Oder wie mein Ex-Kochlehrer, ich habe immer einen Kochkurs besucht. Anyway, Ausflug, falscher Ausflug. Jedenfalls, da hat es halt einfach, keine Ahnung, hey Mann, wenn Wiesbaden dir Paroli bieten kann, dann hast du ein Problem einfach, ja. Und das schon zum zweiten Mal in der Saison, ja. Wie viel haben sie gewonnen gegen die Aufsteiger? Ein Spiel, was weiß ich, von 6 oder was? Ja, also ja, wenig und dann gleich Kiel noch schön hinterher. Und da hast du natürlich schon, also das war dann wieder, wenn wir bei meinem Bild der Achterbahn bleiben wollen von vorhin, dann war das halt, dann bist du jetzt hier gerade ohne Gurt Richtung Keller gerauscht einfach, ja, weil du hast in beiden Spielen gesehen, den da ist natürlich, klar haben sie ihr grundsätzliches Können, was sie so kicken können und so weiter, aber er hat völlig der Grip gefehlt, finde ich, für diese Situation. Du musst ja eigentlich wissen, als Mannschaft so, du kommst aus so einer Pause raus, das sind noch, was waren es, 9 Spiele, glaube ich, ja, dann hast du jetzt den Zeitpunkt, jetzt ist er da, dir einen Vorteil zu verschaffen, ja, der ist genau jetzt da, dieser Zeitpunkt, und du kommst raus aus dieser Pause und merkst bei vielen Mannschaften, dass sie das begriffen haben, nur beim VfB Stuttgart eben nicht, ja, und das war schon bedenklich, also da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, okay, könnte vielleicht dann doch nicht reichen, diese Saison.
Ich war da auch skeptisch, gerade nach diesen vielen, vielen unglücklichen Niederlagen. Für mich so nach der Corona-Pause mit das ernüchterndste Spiel war allerdings das 0-0 daheim gegen Osnabrück, wo die Mannschaft wirklich erschreckend ideenlos agiert hat mitunter. Und auch bei mir kamen da so Zweifel. Und ich erinnere mich an viele Dienste mit unserem Sportchef, der Preis, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, oder? Ich will gar nicht wissen, wie die Stimmung zur Halbzeit des HSV-Spiels war. Apropos HSV, das wiederum spielt sich an dem VfB in die Karten, weil die haben sich ja nicht wirklich viel besser angestellt und wie sich am Ende rausgestellt hat, dann eben auch sogar schlechter als der VfB. Und das war immer so ein Wechselspiel. Ich erinnere mich auch an viele, viele WhatsApp-Chats mit dir, Philipp, regelmäßig vor, während und nach den HSV-Spielen, nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein. So 3-3 gegen Kiel. Dann natürlich das Spiel, was hinterher wahrscheinlich auch als Knackpunktspiel gesehen werden kann, gegen den HSV, weil diese 3 Punkte natürlich elementar wichtig waren. Und trotzdem, die unterboten sich alle so ein bisschen. Dann kam für den VfB eben dieses 0-0 gegen Osnabrück. Dann hat der HSV aber nachgelegt und auch gegen Kiel nur unentschieden gespielt. Und in einem Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, da gab es dann dieses wegweisende Wochenende, wo wirklich wir alle Fälle haben davon schwimmen sehen. Der HSV gewinnt 1-0 in Dresden am Freitag und der VfB verliert am Sonntag das Derby beim KSC. Und in dem Moment hast du gedacht so, okay, das könnte es wahrscheinlich gewesen sein. Und dann kam alles anders.
Ja, weswegen ich mir noch ein Trikot eines anderen Vereins die Saison bestellen werde, nämlich das HSV mit dem schönen Rückenflock Rick van Dingeldong, mein spezieller Freund aus Hamburg, der mich jetzt alles gute Besserung wünscht, denn er hat sich schwer verletzt am letzten Spiel, das wünscht mir echt keinem, da tat er mir zum ersten Mal leid, aber wenn ich dann immer, also wenn ich in Spielen sehen habe, habe ich gesagt, als Mensch, Kerle, hey, also das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Punkte der den HSV gekostet hat in den letzten Wochen, ne, weil das war dann schon immer wieder auffällig und klar, dann hat dieses Schneckenrennen, hat also keine so richtige Wendung, ja, so waren es eigentlich fast gar nicht, so immer so minimal, okay, die von jetzt ist da ist ein Fühler weiter ausgestreckt, ja, jedes Mal.
Wie so eine Sinuskurve, ging immer so ein bisschen
hoch, genau, und runter. Jedes Mal, ne? Das müsste doch jetzt eigentlich gewesen sein, jetzt liegt der Elfmeter auf dem Punkt, Torwart ist hinterm Tor gerade, Pinkel macht das Ding rein, ja, und es ist jedes Mal nicht passiert. Bis dann der VfB Stuttgart nach
dem Derby dann sozusagen.
Ja, nach dem Derby dann offensichtlich doch nochmal sich erinnert hat daran, dass er eben doch ganz gut Fußball spielen kann, wenn man es möchte und wenn jeder einfach bereit ist, für den anderen was zu tun und an seine persönliche Grenze zu gehen. Ne?
Und das war ja eine englische Woche, also nach dem Derby, das war dann vielleicht das Gute, also der VfB hat am Sonntag in Karlsruhe verloren, dann stand am Mittwoch das Heimspiel an gegen den SV Sandhausen und bereits am Dienstag hat der HSV eben die nächste Steilvorlage geboten, indem er nämlich auch nur unentschieden gegen den VfL Osnabrück gespielt hat, die sich auch da wirklich, muss man auch sagen, aber auswärts verdammt gut angestellt haben in beiden Partien, beim VfB und beim HSV.
Ja, richtig.
Und das war sozusagen, ich glaube, das war dann eine Steilvorlage zu viel, einmal Silbertablett zu viel, das der HSV dem VfB angeboten hat, weil das hat er sich nicht mehr nehmen lassen. Und an diesem Dienstag vor dem Sandhausen-Spiel gab es eine Pressekonferenz, wie immer vor dem Spiel, mit Pellegrino Matarazzo, und die Stimmung war natürlich auch ein bisschen gedrückt, das hat man gemerkt, sowohl bei ihm als auch bei den Journalisten, die alle so ein bisschen die Fälle haben davon schwimmen sehen. Ich habe ihm dann in dieser Pressekonferenz eine Frage gestellt, nochmal mit Blick auf dieses Derby, und ich fand seine Antwort darauf zum einen sehr, sehr ausführlich und zum anderen aber auch sehr bemerkenswert. Hören wir mal rein.
Ja, ich würde daran anschließend vielleicht noch fragen, also mit Blick gerade auf das Derby, da ist es ja auch nach dem 2-1, hätte man keine Antwort mehr gefunden und das hätte die Mannschaft sozusagen gekillt, in Anführungsstrichen, obwohl ja noch genug Zeit auf der Uhr war. Wie gehen Sie damit um, dass es der Mannschaft offenbar nicht gelingt, mit Rückschlägen auch innerhalb von wenigen Minuten umzugehen? Denn es war ja eigentlich ja noch genug Zeit, beispielsweise am Sonntag. Ist das auch so eine Schraube, an der man zu drehen hat, so ein bisschen diese Tiefschläge zu verdauen? Wie wollen Sie das angehen?
Also ich bin einer anderen Meinung. Ich glaube, wir haben schon gezeigt in den vergangenen paar Spiele oder mehrere Spiele, wo wir schon widerstandsfähiger waren als zuletzt. Ich finde, das Spiel gegen Hamburg ist auch ein perfektes Beispiel, wie wir auch zurückgekommen sind. Ich habe auch nochmal das Spiel, auch wenn die Ergebnis nicht daraus gesprungen ist, auch mit 10 Mann gegen Kiel sich auch zu wehren. Das haben wir auch getan. Auch nach einem Gegentreffer, einen ersten Gegentreffer gegen Karlsruhe haben wir uns auch gewehrt. Ich fand, dass wir waren zumindest engagierter und drückender Richtung Karlsruher Tor, auch wenn natürlich nicht alle Phasen perfekt gelaufen sind, inhaltlich gelaufen sind oder die Präzision auch weiterhin gefehlt hat, auch im Spiel nach vorne. Aber ich finde, das zweite Gegentor war schon eine große Pille zu schlucken. Ja, das war, du willst unbedingt das Spiel gewinnen. Wir wissen auch, die Wichtigkeit des Spiels war uns alle bewusst. Und dass auch was anderes passiert, wo man ja vielleicht auch nicht unbedingt auch die Geschlossenheit, was nicht unbedingt die Geschlossenheit der Mannschaft förderlich war. Aber das ist was Internes. Aber das kam fast gleichzeitig mit dem Gegentor. Und dann war es schwer, nochmal zurückzukommen. Ist auch irgendwo menschlich. Aber das ist nicht so, dass wir diese Widerstände nicht verkraften können, beziehungsweise nicht dagegenhalten können. Wir haben es gezeigt in der Vergangenheit und jetzt ist auch eine Situation. Jetzt auch eine Situation, wo wir wieder aufstehen müssen, dagegenhalten müssen. Ja, das ist auch ein Rückschlag, ein großer Rückschlag, den wir erlebt haben gegen Karlsruhe. Und jetzt geht's darum, uns zu wehren. Das werden wir auch tun.
Ja, auch wenn er es ganz sanft gesagt hat und dadurch vielleicht den leichten Zweifel der Glaubwürdigkeit irgendwie aufgebracht hat, wir geben weiter Gas. Der Fuß blieb dann tatsächlich oder landete endgültig mal auf dem Gaspedal beim VfB. Ich persönlich glaube ja, und es gibt auch andere Spötter hier im Umfeld unseres Sendungszirkels, die behaupten, du hast es ja jetzt nur einspielen lassen, weil du die Frage gestellt hast, Christian. Aber schlussendlich hat sich dann doch daraufhin der Final Twist irgendwie so ergeben. Ja, dann kommt dieses Sandhausen-Spiel und ich weiß nicht, ich habe lange überlegt, das hätte ich vor der Sendung, ob ich ein Beispiel finde, aber mir ist bis jetzt noch keins eingefallen. Ich habe schon lange, lange, lange Zeit keine erste Halbzeit eines VfB Stuttgart gesehen zu Hause, die so furios war wie diese gegen Sandhausen.
Und ich muss an der Stelle natürlich sagen, zum einen natürlich nicht, weil ich die Frage gestellt habe, aber weil weil sie mich persönlich wirklich sehr auch überzeugt hat in dem Moment. Also das war so, jeder kennt das, du kennst es, Philipp, wenn wir in Pressekonferenzen sind, du stellst eine Frage so und sagen wir mal, in 8 von 10 Fällen kriegst du halt eine Antwort, die du dir fast schon selbst geben kannst. In dem Fall fand ich es einfach bemerkenswert, wie er mir erstmal widersprochen hat und das aber eben auf eine sehr sachliche Art und Weise, genau wie wir das angesprochen haben, vor diesem Heidenheim-Spiel. Also ganz klar die Dinge benannt nach dem Motto, sehe ich übrigens anders als du, Argument 1, 2, 3 und am Ende eben rauszugehen mit diesem Ding, wir werden daraus lernen, wir machen es besser, ihr werdet schon sehen. Ohne das so auszudrücken, aber das war die Botschaft, die bei mir angekommen ist in dem Moment. Und ich hab mir dann seine Antwort angehört und habe mir gesagt, okay, alles klar, dann jetzt bin ich gespannt auf dieses Sandhausen-Spiel. Und genau wie du es dann gesagt hast, dann kam es wirklich so, dass es in dieser Wucht kommt, konnte keiner erwarten. Ich glaube, wir waren beide völlig platt nach dieser ersten Halbzeit gegen Sandhausen. Aber es hat so, wie Pellegrino Matarazzo das sagen würde, Klick gemacht. Der Klickmoment war da und die Mannschaft hat geliefert. Und das ist etwas, dass auch er immer, und ich, man hört es vielleicht raus, ich mag ihn, ich mag Pellegrino Matarazzo mit seiner auch.
Ist mir bisher gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Nee, ich finde mit seiner ja bedächtigen Art, der wird nie einer sein, der die ganz lauten Töne spricht. Aber ich finde das angenehm, wenn jemand sozusagen nicht nur draufhaut nach einer Derby-Niederlage und genauso eben aber auch nicht irgendwie sich und sein Team in den Himmel lobt, wenn es jetzt 5-1 gegen Sandhausen gewonnen hat. Und auch wenn es dann, mögen auch wieder Spötter sagen, am Ende vielleicht nur 2,5 Spiele waren, in denen der VfB am Ende in der entscheidenden Phase den Aufstieg klar gemacht hat, dann waren es halt eben 2,5 Spiele. Und das waren 2,5 Spiele mehr, als die Konkurrenz anbieten konnte, zumindest mit Blick auf den HSV. Der erste FC Heidenheim hat ja noch die Chance.
Und, ja, und die spielen auch am Limit, also von denen habe ich...
Die spielen absolut am Limit, genau.
Und voll am Limit, ja, da habe ich nicht viel gesehen, was da irgendwie weniger war, sondern die spielen Vollgas und immer gucken, wo es hinten rausreicht. Ich beglückwünsche sie zu diesen 2 Spielen gegen Werder Bremen, aber ich kann mir leider nur sehr schwer vorstellen, dass sie da wirklich ein Wörtchen mitreden können, denn Bremen ist ähnlich wie der VfB, die sind schon ziemlich gut, wenn sie wollen und wenn sie es abrufen können. Die hatten halt auch eine absolute Seuchensaison, ja, und scheinen aber jetzt gerade auch auf den letzten Drücker nochmal ihr Mojo gefunden zu haben. So
du glaubst nicht, Philipp, wie froh ich war, als ich dann am letzten Bundesligaspieltag gesehen habe, dass Werder Bremen sich noch auf den Relegationsplatz, ich will nicht sagen mogelt, aber doch noch irgendwie befördert, am Ende mit diesem 6-1 gegen Köln. Ich habe schon vorher gedacht, okay, Werder Bremen wäre der denkbar schlimmste Relegationsgegner, den du kriegen kannst. Wenn die nämlich noch von 17 auf 16 hüpfen, dann kommen die mit so einer breiten Brust, dann wird es schwierig. Das erinnert mich ein bisschen an die TSG Hoffenheim, die damals am letzten Spieltag noch in Dortmund gewonnen hat und dann keine Probleme mit dem 1. FC Kaiserslautern in der Relegation hatte. Und ich war so froh, als Werder dann noch hochgehüpft ist, dass der VfB von der Relegation ja dann schon befreit war, weil er 3 Punkte und 11 Tore Vorsprung hatte. Und wow, also jetzt eine Relegation gegen Werder, muss ich sagen, hielt ich nicht für vergnügungssteuerpflichtig.
Was für Spiele du dich erinnerst, ey, bist du eigentlich...
Ja, das ist manchmal...
Hoffenheim gegen Lautern und was?
Ja gut, manchmal, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich verspreche es.
Bielefeld gegen Darmstadt erinnere ich mich noch in dem Kontext.
Oh ja.
Das war mal ein
Relegation. 2-4 nach Verlängerung.
Ja.
Kannst du nachgucken.
Habe ich noch alleine gewohnt, da saß ich in meiner Butze allein zu Hause und habe das Spiel geguckt und ich war so gepackt, dass ich wirklich auf, also als Darmstadt dieses Tor macht, springe ich auf, schrei wirklich raus, also ich habe einfach gejubelt, so, obwohl es einfach zwei Mannschaften sind, die mir eigentlich wirklich, oh, es sind halt zwei Mannschaften, ja, aber ich habe keinerlei Aktien drin bei beiden irgendwie und habe dann so ich war so laut und habe dann halt die Family durch die Wohnung gepfeffert, dass es halt komplett den Fernseher zerlegt hat. Es war ein sehr interessanter Abend auf jeden Fall. Es war ein
interessanter Abend.
Mann. Also da habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, Junge, was ist denn das hier? Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Standen übrigens auch so Koryphäen auf dem Platz wie Jerome Gondorf und so, ja, der jetzt beim KSC kickt und so. Ja.
Man hört auch übrigens gar nicht raus, dass du den SV Darmstadt irgendwie auch ganz okay findest. Aber das ist eine andere Geschichte an der Stelle.
Wir schweifen ab, Christian, wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, um das abzurunden. Der VfB ist am Ende Zweiter geworden und hat 58 Punkte geholt. Auch da gab es natürlich viele Stimmen, die nach diesem Schneckenrennen gesagt haben, so, boah, das wird der schlechteste Tabellenzweite aller Zeiten. Und wir haben uns da mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, haben das auch bei uns auf der Seite stuttgarternachrichten.de in der App Mein VfB könnt ihr nachschauen. Wir haben einfach mal zusammengestellt, wie viele Punkte denn eigentlich so die Aufsteiger, die erst so Zweitplatzierten geholt haben in den vergangenen 10-11 Jahren. Ja, zugegeben, dann rangiert der VfB Stuttgart mit 58 Punkten eher im unteren Bereich, aber es reicht schon allein der Blick auf das letzte Jahr, um zu zeigen, dass es gar nichts heißen muss. Denn in der vergangenen Saison 2019 sind hinter dem 1. FC Köln der SC Paderborn und Union Berlin aufgestiegen. Wir haben jetzt gesehen, wie sich beide in der Bundesliga geschlagen haben, nämlich der SC Paderborn sang- und klanglos geht direkt wieder runter. Union Berlin spielt eine super Saison, hält sich eigentlich völlig problemlos in der Bundesliga. Und beide, Union und Paderborn, haben in der vergangenen Saison in der 2. Liga 57 Punkte geholt, also einer weniger als der VfB Stuttgart jetzt. Um's kurz zu machen, ich weiß nicht, wie es dir gefällt, ich will diese Diskussion, es ist mir völlig wurscht, wie viele Punkte der VfB geholt hat, er ist oben und was in der nächsten Saison passiert, ist eine ganz andere Geschichte.
Dazu kommen wir später vielleicht nochmal mit einem kleinen Ausblick. Lass mal einen Jingle abfahren.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
Der NLZ Newsflash. Das ist immer die Zeit, wenn ich mein Auftrittchen hier habe. Ist diese Woche ganz schnell und knackig abgehakt, denn U19, U17, stille Ruhe der See sozusagen, VfB 2 trainiert und hat einen Neuzugang zu präsentieren. Und den stellt euch jetzt mein Kollege Jürgen Frey vor.
Der VfB Stuttgart 2 hat einen interessanten Neuzugang verpflichtet. Matej Maglica vom Oberligisten 1. Köppinger Sportverein. Zunächst stellt sich vielleicht für den einen oder anderen VfB-Fan die Frage, hat der Verein denn keinen Spieler von ähnlichem Niveau in seinem eigenen Stall? Die Frage ist berechtigt, doch bei der Beantwortung muss man vor allem eines berücksichtigen. Matej Maglica hat nicht die klassische Ausbildung in einem Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Er spielte vielmehr in der Jugend bei der TSG Backnang. Er ist der typische Spätentwickler. Und genau deshalb verspricht sich der VfB von ihm noch ein gehöriges Entwicklungspotenzial. Matej Maglica wurde in dem einen Jahr in Göppingen von Trainer Gianni Covelli weiterentwickelt. Jetzt sollen beim VfB mit einem größeren Trainingsaufwand 6 Einheiten pro Woche statt bisher nur 3 in Göppingen der nächste Schritt folgen. Ein Routinier wie beispielsweise Marc Stein an seiner Seite in der Innenverteidigung wird sicherlich seinen Teil dazu beitragen, dass er die nächsten Schritte machen kann. Maglica bringt körperlich alle Voraussetzungen mit. Er ist 1,96 groß, Zweikampf- und Kopfballstark. Er hat eine solide Technik, eine gute Spieleröffnung und einen wahnsinnig starken linken Fuß. Davon konnten sich die Leute überzeugen im April 2019, vor allem als er beim 1-0-Sieg der TSG Backnang bei den Stuttgarter Kickers einen Freistoß aus 25 Metern ins Netz hämmerte. Der VfB hat das Rennen um Maglica gemacht, obwohl auch die TSG Hoffenheim 2 mit ihrem Trainer Marco Wildersen und Regionalligist Alemannia Aachen an dem Innenverteidiger interessiert waren. Die 25.000 Euro Ablösesumme, die kolportiert werden, dürften vom VfB gut investiert sein. Bei Lichte betrachtet kann der VfB bei dieser Verpflichtung nur gewinnen.
Matej Maglica heißt der gute Mann vom 1. Göppinger SV, zuvor TSG Backnang, also hier schon im Umkreis ein bisschen gekickt. Spannende Personalie, finde ich. Ich mag solche Werdegänge, sage ich jetzt mal. Ja, wenn du halt nicht diese klassische NLZ-Karriere hinter dir hast, nicht schon geschliffen und getrimmt wurdest ohne Ende, sondern halt noch eher roh bist und trotzdem deinen Weg gehen kannst. Mich erinnert das spontan an Benno Röcker, der Kapitän von Wiesbaden, vormals Brøndby IF unter Alex Zorniger. Der kam damals der wurde in Löchgau quasi beim Kicken auf dem Bolzplatz entdeckt und kam dann auch irgendwie zum VfB und hat über den VfB 2 dann auch ein, zwei Profispiele, glaube ich, noch gemacht, bevor er dann gegangen ist. Riesentyp, Riesenkante auch, groß, Abwehrspieler, beide gleiche Position. Wäre schön, wenn der Kollege Maglica einen ähnlichen Weg gehen könnte. Würde mich einfach für ihn freuen. Und der Name, also ich bitte euch, ja, der hat ja schon seinen Spitznamen weg. Denn Christian, wie du sicherlich bestätigen kannst, Maglica ist serbokroatisch für der kleine Nebel.
Ja, richtig.
Und da wir hier in Schwaben sind, muss der Nebele heißen. Ja? Also die schwäbische Verniedlichung ist ja wohl, oder das Kleine von etwas ist ja wohl das Le. Also muss der Mann ja Nebele heißen.
Finde ich. Matze Nebele.
Matze Nebele ist
ja
groß.
Ganz klar, ja. Ich sag ja schon immer, Kroaten und Schwaben, das passt irgendwie. Und das ist auch von der Mentalität durchaus ähnlich, sehr, sehr oft. Ich bin echt gespannt. Das ist ein
Niematschko, oder? Niematschko ist der Weg, richtig?
Ja, schön. Was ist denn hier los? Der Philipp Meisel, wahrer Linguist. Ja, gefällt mir.
Das habe ich mir gemerkt über die letzten Jahre.
Ja, das ist gut. Und Ojusko kenne ich auch noch.
Ojusko, ja.
Ojusko, aber es gibt auch noch Karlo Vatschko.
Ban Osjejidan, ne? Ja, Pivo, ne, da kennen wir uns aus. Das ist mal
klar. Ah, ja, Leute, man merkt, es ist Sommer. Um aber nochmal auf das Thema und auf den Kern zurückzukommen. Der VfB hat da das Rennen gemacht, um ja einen der begehrtesten Spieler eben aus dieser Oberliga. Das hat der Jürgen ja auch gerade erklärt. Und das ist auch schon mal wieder so ein Statement, dass es der VfB einfach dann doch auch wieder schafft. Nicht nur, das haben wir in den vergangenen Wochen ein bisschen breitgetreten, so dieses NLZ-Netz, das so ein bisschen ausgefahren wird in ganz Baden-Württemberg bis runter an den Bodensee, sondern dass der VfB auch für solche Spieler einfach wieder eine Anlaufstation ist und die Spieler sich für so einen Verein dann entscheiden, um mit ihm in der Regionalliga zu spielen. Finde ich ein gutes Zeichen.
Ja, jetzt einfach mal abwarten. Also wie gesagt, die trainieren gerade. Meine Anfrage, mit Frank Fahrenhorst sprechen zu können, läuft immer noch. Ich hoffe, ich kann demnächst auch mal vielleicht runter und zumindest aus der Ferne eine Trainingseinheit beobachten. Mal schauen, ob das möglich ist. Jedenfalls scheint da unten gerade hochkonzentriert gearbeitet zu werden. Das ist erstmal kein schlechtes Zeichen. Ja, und wie es dann weitergeht, wird sich die nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, der WEV hat schon mal erste Weichen gestellt auf eine Wiederaufnahme des Regelbetriebs. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und das hier entsprechend breitreden und berichten.
Wir werden dranbleiben und wenn ich richtig informiert bin, im August steht auch noch das WEV-Pokal-Viertelfinale an. Das meine ich, da terminiert?
Ja, oder die wollen halt den Pokal fertig spielen quasi und der VfB 2 bekommt es dann, was zuvor noch der Unterschied von zwei Ligen war, jetzt mit seinem Liga-Konkurrenten zu tun, nämlich der SG Sonnenhof Groß-Asbach, dem selbsternannten Dorfclub. Spannendes Spiel und ich hoffe, ich kann es live verfolgen und kann mich akkreditieren für die Nummer. Die Gesamtsituation lässt das bis dahin hoffentlich zu.
Das hoffen wir alle. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir den Punkt an der Stelle ab und gucken nach vorne. Ohne viel Glaskugel, aber doch mit dem, was wir schon auch an konkreten Indizien, Hinweisen haben, wie es denn laufen könnte, in welche Richtung das alles geht beim VfB Stuttgart. Nächste Saison wieder Bundesliga. Das heißt, auch die ganz, ganz großen Gegner, die kommen. Ich muss ganz persönlich sagen, ich freue mich natürlich. Auf die Kicks gegen Augsburg und Mainz habe ich nicht so wirklich Lust. Ich glaube aber, da geht es irgendwie vielen da draußen ähnlich. Das sind irgendwie, sind da doch immer ein paar Vereine dabei, wo man sagt, ja, okay, aber
das ist nicht das VfB oben. Weißt du, auf wen ich mich freue?
Also ich persönlich kann es dir nur sagen, ich weiß nicht, ob du derselben Meinung bist wie ich. Ich freue mich, weil ich auch gern so ein Mensch bin, der auf Revanche steht, gegen Union Berlin zu spielen.
Ja, so sieht's aus.
Ja. Sind wir uns einig?
Das ist diese beiden Spiele, da haben hoffentlich alle das Messer zwischen den Zähnen, ne, sag ich dir. Und da ist einfach eine Rechnung offen. Und dazu bleibe ich dabei, super sympathischer Club, tolle Fans, tolles Stadion. Kult, ja, von mir aus, wenn man so möchte, aber das wird werden zwei Highlight-Wochenenden. Und ich weiß jetzt schon, dass wir beide uns drum prügeln werden, wer nach Berlin fahren darf, wenn wir fahren dürfen. Dann
gut, ich meine, wir haben ja zweimal Berlin, das können wir ja auch
schiedlich. Ja, was willst du denn also bitte, aber Hertha, wer will denn da hin? Also da will doch kein Mensch hin. Außerdem hast du
nur,
schon mal.
Nur um Frank Zander zu hören. Aber ja, ich
nehme Hause mal. Fahren wir nicht, wa?
Ja. Genau.
Ja. Hast du schon mal in Berlin gearbeitet? Stadion?
Ja, einmal und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieses Berliner Olympiastadion, ich habe...
Ich finde es ein Skandal,
ehrlich gesagt. Es ist echt ein Skandal, vor allem, weil man eben, wenn man weiß, wie... Also so das Berliner Olympiastadion ist so ein richtig feierlicher Ort für so große Spiele, Finals. Ich war natürlich bei beiden, also bei den letzten beiden Pokalfinals mit VfB-Beteiligung im Stadion. Ich war aber auch bei der WM 2006 beim Spiel Brasilien-Kroatien im Olympiastadion. Und wenn du so einen Kick hast, ist das Olympiastadion bombastisch. Ja. Aber wenn die Hertha samstags um 15:30 Uhr gegen Augsburg spielt oder meinetwegen dann noch gegen den VfB, dann ist das schon eher.
Ja. Das Einzige, was ich geil finde, ist diese Art Reporter-Casino, wo du vorm Spiel bist, ja, wo man sich noch kurz austauschen kann und erfrischen sozusagen oder stärken, wie man sieht. Das hat so einen geilen alten DDR-Charme, dass ich die ganze Nacht, jetzt kommt hier gleich Erich Honecker um die Ecke und bietet mir Erbsensuppe mit Würstchen an. So, das ist großartig. Ja. Aber alles andere da drin, schon allein angefangen mit diesen weiten Wegen, wenn du da aufs Klo musst, irgendwie siehst du 20 Minuten vom Spiel, weil die ganze Zeit nur unterwegs bist, lauter solche Sachen. Also, puh, ja, aber das Reporter-Casino, das lasse ich mir gefallen, ja, muss ich sagen.
Also wir freuen uns dann doch, denke ich, und nicht nur wir, sondern eben vor allem auch die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart, dass es wieder nach oben geht, in die, wie man immer so schön sagt, höchste deutsche Spielklasse. Wie blickst du da voraus, Philipp? Bist du da, ist es für dich, was sind so für dich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 2017, als der VfB aufgestiegen ist? Ist es für dich vergleichbar oder ist es was ganz anderes?
Nee, eigentlich nicht, weil die Kaderstruktur eine komplett andere sein wird und auch die Philosophie, die dahinter steckt. Und auch dieses, du kannst dich noch daran erinnern, als das damals hochging, hieß es ja von allen, von wirklich jedem, den du gefragt hast und auch von bestimmt noch mal so vielen, die du nicht gefragt hast, der VfB Stuttgart, das ist kein normaler Aufsteiger. Und das war damals vielleicht ob der Gesamtsituation, der Kaderstärke, den Namen, dem finanziellen Background, whatever, gegeben. Das ist nicht mehr der Fall. Der VfB Stuttgart ist eine Mannschaft, die kleine Brötchen backen wird, die und hoffentlich, und das ist das, was wir hier auf meinem Sheet steht hier, was darf bleiben? Fragezeichen. Als erste Frage jetzt für diesen Blog. Und für mich darf bitte bleiben, dass dieser eingeschlagene Weg jetzt endlich mal stringent verfolgt wird und dass nicht beim geringsten Windchen wieder alles über den Haufen geworfen wird. Dass wirklich zumindest mal der Grundstein für eine von Konstanz, Kontinuität geprägter Phase, dass das irgendwie Einzug halten kann. Das würde ich mir einfach nur wünschen, dass das darf gern so bleiben, wie es jetzt die letzten 6 Monate war. Und dann muss man eben auch schauen, wie sich diese jungen Leute, wie die unbestritten hoch veranlagt sind, dann auch jetzt dann irgendwie in diesem Konstrukt dann weiterentwickeln können. Und ich glaube, der VfB ist da nicht mehr diese Favoritenrolle hat und dadurch, dass er eben sehr schnelle, sehr starke Außenspieler beispielsweise hat, dass er durchaus in der Lage ist, einen spannenden Fußball zu spielen. Wenn ich sehe, was Nürnberg und Sandhausen war mit der Dreierkette und Fünfer Mittelfeld mit Wamangituka und oder Wamangituka oder wie man ihn ausspricht, Silas eben und Gonzales als Wingbacks auf den Außen, das war schon sehr spannend. Und das kann in der Fußball-Bundesliga, glaube ich, auch ganz gut funktionieren gegen die eine oder andere Mannschaft.
Und wenn du das schon angesprochen hast, hast du schon so kleine taktische Körnchen, Krümelchen hingeworfen, dann würde ich sagen, lassen wir den Mann zu Wort kommen, der uns das jede Woche wunderbar und unter die Lupe nimmt und analysiert, nämlich Jonas Bischofberger, der mal so ein bisschen vorausblickt und die Frage zu beantworten versucht, was und wie kann der VfB taktisch in der Bundesliga leisten und was nicht?
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
In der kommenden Saison wird der VfB zum zweiten Mal in den letzten paar Jahren vor der Herausforderung stehen, sich wieder in der Bundesliga zu etablieren. Wenn wir uns mal zurückerinnern, gibt es zwischen 2017 und heute auch einige Parallelen. Ein junger Trainer, eine junge Mannschaft und eben auch die Frage, wie man in der Konstellation im Oberhaus bestehen will. Auch taktisch gibt es Ähnlichkeiten zu 2017. Der VfB war damals wie heute eine Mannschaft, die eigentlich versucht hat, alle Phasen im Spiel zu dominieren, die sich jetzt nicht eine davon ausgesucht hat, also gegen den Ball, mit dem Ball und auch das Umschaltspiel. Nur war der VfB damals wie heute natürlich großer Favorit in der zweiten Liga und kam dann doch auch viel über den eigenen Ballbesitz. Nach dem Aufstieg allerdings waren dann plötzlich wieder alle Phasen gefragt, weil man in der Bundesliga eben nicht mehr Favorit war und gleichzeitig aber auch nicht komplett im Defensivfußball verfallen wollte. Das heißt, gegen manche Gegner hatte der VfB relativ viel Ballbesitz, gegen andere eher wenig. Und so waren eben auch die Herausforderungen in den Spielen relativ unterschiedlich. Und daran ist der VfB am Ende der ersten Saisonhälfte 17-18 auch so ein bisschen zerbrochen, dass man da zu viele Sachen können musste und auch allem, was die Bundesliga so von einem verlangt, auch gerecht werden wollte, aber das dann am Ende nicht mehr so richtig hinbekommen hat und dann gar nichts mehr funktioniert hat. Was allerdings Hoffnung macht, ist, dass Matarazzo es zu schaffen scheint, viele Sachen zu vermitteln, ohne dass seine Mannschaft überfordert wird. Er hat dazu mal in einem Interview gesagt, dass er zum Beispiel nicht alle Informationen auch an alle Spieler weitergibt, sondern gewisse Vorgaben nur an die Spieler rausgibt, die sie auch umsetzen sollen. Außerdem baut sein Spiel sowieso relativ stark auf Prinzipien auf und weniger auf so starren taktischen Vorgaben, die man 1:1 umsetzen muss. Ein Beispiel wäre das Prinzip, dass die Flügelspieler vorrangig in die Tiefe gehen sollen und nur so viel Breite wie nötig herstellen sollen. Das sieht man daran, dass die Flügelspieler eben immer wieder versuchen, hinter die Abwehr zu starten und sich eben nicht nach außen absetzen, um sich anzubieten. Und das macht das Passspiel eben sehr viel vertikaler und sorgt dafür, dass es nicht so viel auf dem Flügel läuft. Und das ist ein Prinzip, was eben nicht nur im Ballbesitz funktioniert, sondern genauso gut auch im Konter. Und so schlägt man praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe und hat quasi ein Prinzip für zwei Spielphasen. Und wenn die Prinzipien eben nach diesem Muster relativ allgemein gehalten sind, dann kann man schaffen, eine klare Handschrift zu etablieren, ohne dass die Spieler eben mit zu vielen Vorgaben überfrachtet werden und auch ohne, dass die Kreativität des Einzelnen zu sehr eingeschränkt wird. So ist Matarazzos Fußball halt zwar einerseits sehr taktisch geprägt, aber wirkt unterm Strich immer noch ziemlich organisch und spontan und auch intuitiv zu spielen. Und das könnte tatsächlich ein wichtiger Trumpf werden, denn so kann der VfB mit einem Spielansatz auf Bayern und Dortmund genauso gut vorbereitet sein wie auf den FC Augsburg zum Beispiel. Und so könnte das dann am Ende doch ganz gut laufen, wenn man es dann auch schafft, einen guten Kader zusammenzustellen. Und wenn auch die sonstigen Rahmenbedingungen passen, wenn vielleicht wieder Zuschauer in die Stadien dürfen und so. Trotzdem werden einige Mannschaften der Bundesliga natürlich die besseren Voraussetzungen haben als der VfB. Zudem bleibt es ein Nachteil, dass der VfB relativ frisch immer noch aus einem Umbruch kommt und noch nicht so gefestigt ist wie eine Mannschaft wie der SC Freiburg zum Beispiel, wo einfach seit Jahren klar ist, wie die spielen wollen und einfach alle Aspekte der sportlichen Planung ineinander greifen. Und insofern wird die Saison für den VfB auf jeden Fall eine Herausforderung.
Vielen Dank, Jonas, und an der Stelle auch dir eine schöne Sommerpause. Das war großartig die ganze Saison über, wirklich dieser Blick voraus auf die jeweiligen Spiele und auch jetzt dieser Blick voraus auf die Bundesliga-Saison. Ganz interessant. Ich habe jetzt irgendwie, würde sagen, weder ein gutes Gefühl noch ein schlechtes Gefühl. Ich finde, genau wie du es vorher angesprochen hast, Philipp, gut, dass der VfB nicht so in dieser ist ja gefühlt gar keine Aufsteigerrolle ist, sondern der VfB startet erstmal, das hat unser Kollege Gregor Preis auch vor ein paar Tagen aufgeschrieben, erstmal unten. Der VfB startet unten. So. Und wenn jemand eher noch gefordert sein sollte in der Bundesliga, dann ist es Arminia Bielefeld, die einfach eben die zweite Liga völlig abgerissen haben in dieser Saison. Der VfB wird in keinem Spiel der Favorit sein, zumindest sag ich mal in den ersten 7, 8, 9 Spieltagen, bevor sich die Tabelle nicht irgendwie rauskristallisiert hat. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht die allerschlechteste Ausgangssituation. Ich würde mir wünschen, dass es, sag ich mal, auch in der verbalen, in der Kommunikation, dass so ein gesunder Mittelweg gefunden wird. Also ich möchte, würde mir wünschen, dass keine Sätze fallen wie auf der einen Seite hinfahren, 3 Punkte, ziehen nach Hause. Ich glaube, das wird auch nicht passieren in der Bundesliga. Ich wünsche mir aber auch auf der anderen Seite, dass keine Sätze fallen wie in Mainz kann man ruhig auch mal verlieren. Also dass da so ein gesunder Mittelweg.
Ich grüße zu Christian Gentner. Den hast du schön ausgepackt, ey. Junge.
Ja. Das ist was mir dann damals in Erinnerung geblieben ist. Also ich finde, man darf sich jetzt nicht in den Himmel loben, so wie Mislintat halt vor dem Derby. Man muss sich jetzt aber auch nicht kleiner machen, als man ist, wie Christian Gentner vor diesem ersten Spieltag in Mainz, sondern wenn man einfach da mit einer gesunden Selbsteinschätzung rangeht, so, wir sind hier der Aufsteiger, wir sind hier mal wieder neu, hallo Servus, aber wir machen es euch schwer. Und ich glaube, dass das nicht die schlechteste Situation ist.
Ja, und bringt uns auch ganz schnell zur nächsten Frage auf unserem kleinen Skript hier. Was muss sich denn ändern? Denn das ist eigentlich Mindset. Ja, also das ist tatsächlich klar, du brauchst eine stabile Achse auf dem Platz, an der die Jungen wachsen können und so weiter. Und du brauchst einen Spielstil, der dich konkurrenzfähig macht. Aber ich glaube, das Wichtigste, was du brauchst, ist tatsächlich, dass sich aus diesem Haufen wieder ein sogenannter verschworener Haufen bildet, dass es einfach eine Truppe ist, dass die Mannschaftschemie stimmt, dass da Mentalität einfach dahinter ist und du einfach eine Leistungskultur etablierst, die es dir ermöglicht, dann auch wirklich diese Underdog-Rolle mit entsprechendem Leben, mit Feuer, mit Hingabe zu füllen irgendwie, ja, weil das wirst du brauchen und zwar 34, vielleicht sogar 36 Spieltage lang. Und das hat der VfB eben die zurückliegende Runde selten bis nie gezeigt. Du hast vorher von 2,5 Spielen gesprochen, ja, wo es dann eben da war. Ja. Vielleicht kann man noch ein bisschen 3, 4 mehr mit reinzählen, aber in den meisten Spielen war es halt nicht gegeben, weil man eben dachte, es läuft, Pascal Stenzel-Boys. Ja, und so war es dann halt nicht. Ja. Und das müssen sie wirklich dringend ändern, meiner Ansicht nach. Sonst wird's sehr schwer und ein dritter Abstieg innerhalb von 4,5, 5 Jahren, dann kannst du dir auf deinem Briefkopf den Begriff Fahrstuhlmannschaft ganz oben drauf drucken. Ne?
Bitte nicht, bitte nicht. An der Stelle nochmal Stichwort Christian Gentner, kann man sich, denke ich, ein gutes Beispiel nehmen an Union Berlin, die das, finde ich, in der vergangenen Saison fast bis zur Perfektion gemacht haben. Okay, es ist die erste Bundesliga-Saison ever für die und ich glaube auch da, dass das zweite Jahr extrem schwierig wird, aber die haben es super gemacht, die haben es genau richtig gemacht, sind nie irgendwie, haben sich nie zu klein gemacht, haben jetzt aber auch nie irgendwie den großen Kasper da vollführt und haben einfach ihre Punkte geholt. Und wenn mir einer sagt, der VfB spielt punktetechnisch, entwicklungstechnisch so eine Saison wie Union Berlin, ich glaube, ich würde es dir sofort unterschreiben.
Ein Kumpel von mir hat übrigens in dem berühmten Kicker Interactive Manager Spiel, das ihr vielleicht alle kennt und auch selber spielt, hat übrigens unsere kleine, feine Managerrunde gewonnen mit dem simplen Kniff, was mich fuchs ohne Ende eigentlich, ja, dass er sich in der Winterpause von Armin Harit getrennt hat, dem Schalker, der bis dahin zuverlässiger Punktelieferant war, und Christian Gentner gezogen hat. Und wie wir alle wissen, hat Gent eine richtig starke Runde gespielt und die Rückrunde war sogar noch ein bisschen besser als die Vorrunde, inklusive Toren hinten raus, was man von ihm ja auch nicht so unbedingt kennt. Und damit hat der Kollege echt dieses Tippspiel gewonnen. Das macht mich für immer noch völlig fertig. Ja, heute ist
ich hör's raus, ich hör's raus.
Ist dieser Fakt da, ja, es macht mich komplett irre.
Wahnsinn. Und auch in der nächsten Saison wird es wieder spannende Manager und Tippspiele geben. Ich glaube, immerhin, das Bundesliga-Tippen ist dann durchaus einfacher. Ich bin froh, dass ich nicht in irgendeiner Form diese Zweitligasaison tippen musste am Ende übrigens. Das wäre für mich die Hölle gewesen. Und ich merke, dass ich da ganz schlecht aussehe. Stichwort Flasche Schnaps und Heimspiel HSV gegen Kiel. Ich
mache
das nicht nochmal. Nee, ich mach das nicht nochmal.
Ich freue mich schon, wenn du aus deinem Kroatien-Urlaub zurückkommst, weil dann vom Onkel der gute Stoff zu mir wandert aufgrund unserer Wette.
Das wird definitiv zelebriert und unter Dach und Fach gebracht. Was der VfB Stuttgart mittlerweile unter Dach und Fach gebracht hat, das ist schon mal der erste fixe Transfer. Keine große Überraschung, aber dann doch eben die erste Meldung, die vollzogen und kommuniziert werden konnte. Pascal Stenzel ist fix an den VfB gebunden und bleibt.
The Godfather of Überleitung, Christian Pavlic, hat mal wieder ordentlich einen rausgebumst, wie man so schön sagt. Nee.
Danke für die Blumen.
Richtig, ja. Pascal Stenzel hat bis 2024 unterschrieben. Übrigens nicht nur der Spieler mit den meisten Laufkilometern im VfB-Kader und auch mit den im Liga-Vergleich, glaube ich, ist er auch, oder in Top 5. Auch der Spieler mit den meisten Beteiligungen an Angriffen, Torschussvorlagen und Toren im VfB-Kader. Hätte ich so nicht gedacht, habe ich auch die Tage erst gelernt. Also viel lief einfach über seine Seite. Er war halt der entsprechende Ballträger nach vorne und dadurch ist er in diesen Kategorien mitgenannt, auch wenn er natürlich nie derjenige war, der die Vorlagen gegeben hat, aber halt doch an vielen, vielen Aktionen beteiligt. Interessante Personalie, weil er eben diese Seite zumacht jetzt. Da ist jetzt endlich mal für die nächsten Jahre ein Stammspieler gefunden. Und zudem glaube ich, das hat auch Sven Mislint hat jetzt bei der Meldung, Transferbestätigungsmeldung gesagt, halt jemand, der vom ersten Tag an sich voll eingebracht hat, sofort in der Mannschaft komplett akzeptiert war, im Mannschaftsrat ist, Vizekapitän oder einer der Vizekapitäne, wenn man so möchte. Ja, der, das ist schon ein Zugewinn. Und zudem mag ich ihn persönlich auch als Kerl, ist halt jemand, der ist sehr unprätentiös, ja, liest mal ein Buch zwischendurch auch, ja, fährt nicht unbedingt die größte Karre da unten, sondern eher entspannt einen Kleinwagen und. Also ich mag den Kerl einfach auch, weil er halt auch, sag ich mal, abseits des Platzes nicht diesem klassischen und oftmals dann doch belächelten und vielleicht auch mal beneideten Stereotypen eines Profifußballers entspricht. Und übrigens, ich habe heute Morgen tatsächlich noch ein bisschen telefoniert vor der Aufnahme. Wir können auch eine zweite Personalie als fix vermelden.
Bitte.
Nämlich die von Wataru Endo.
Ja.
Da war es ja so, dass die Option seitens des VfB gezogen wurde. Vor ein paar Wochen schon. Er hat dann jetzt aufgrund des Aufstiegs noch ein bisschen mehr bezahlen müssen als die ursprünglich ausgemachten 1,5 Millionen Euro. Und dann ist es eben so, dass jetzt durch dieses Öffnen des Fensters, ja, für den 1. Juli und dann ab 15. bis 5. Oktober, wieder übrigens auch eine völlig irre Phase, ja, Jedenfalls sind
eigentlich. Unser Transferticker freut sich schon.
Ja, ohne Witz. Also durch, genau, unser Transferticker freut sich schon. Und also die Formalien zwischen den Clubs sind abgeschlossen jetzt. Es werden noch hier und da vielleicht nochmal ein paar Dokumente hin und her gefaxt, aber dann ist das ganze Thema durch, dass auch Wataru Endo ist für einen relativen Sportpreis niedrige einstellige Millionensumme Spieler des VfB Stuttgart.
Für mich mit die spannendste Personalie mit Blick auf die Bundesliga-Saison, weil mich echt wahnsinnig interessiert, wie der sich macht in dieser Liga. Also ob er diese guten Leistungen, die er jetzt gezeigt hat, für mich mit der konstanteste Spieler und mit auch am Ende der Spieler der Saison gemeinsam mit Nicolas Gonzalez, ob der genauso auch Gas gibt im Mittelfeld und auch die Steilpässe anbringt, die Kontrolle hat, die Übersicht hat, das hat er teilweise am Ende schon teilweise Soldo-eske Züge gehabt. Da bin ich echt gespannt, wie er das bewertet.
Ja, auch stark, dass der halt echt, also bis auf dieses eine Spiel Sperre, hat der, als dann irgendwann der Druck von Mislintat, Hitzelsberger und wem auch sonst noch auf Tim Walter so groß war, dass er endlich mal gespielt hat, ja. Hat der keine Sekunde verpasst, ne? Bis auf die eben dieses eine 90 Minuten, weil er halt die fünfte Gelbe gefressen hatte. Ja, spannend. Auch was der VfB macht hinsichtlich den, sag ich mal, Wackelkandidaten. Ja, du hast einen Erik Tommy, der will zurück, aber der VfB will ihn, glaube ich, so nicht zurück. Dann hast du einen Gregor Kobel, den will der VfB und der Kobel will auch zum VfB, aber es gibt halt noch jede Menge andere Interessenten. Dann hast du Gonzalez, der begehrt ist, Silas, der begehrt ist. Dann hast du natürlich Orel Mangala, der begehrt ist, allein schon, weil einfach die Kernaspekte passen. Ja, Nationalspieler, Belgier, Jung, Mittelfeldposition und. Also das sind natürlich Spieler auf dem Markt, Spieler im VfB-Kader, die einen gewissen Markt haben. So ist es richtig ausgedrückt. Also wird eine sehr, sehr spannende Phase und wir werden in unserem wunderschönen Transferticker, ich habe die Tage schon gewitzelt, Alexa, definiere Urlaubssperre, ja, weil ungefähr so habe ich mich gefühlt, als der DFB die Meldung rausgab, dass man sich dieser UEFA-Empfehlung anschließt und quasi diese, du hast ja am 1. Juli quasi hast du Öffnung und Deadline Day in einem gehabt und dann hast du jetzt die Phase vom 15. Juli bis zum 5. Oktober, wo Transfers möglich sind. Die UEFA begründet es, dass möglichst viele Mannschaften, Vereine die Chance haben, möglichst schlagkräftige Kader zusammenzustellen. Ja, das will ich jetzt hier nicht ausdiskutieren, aber jedenfalls ist es so. Das heißt, es wird uns noch eine Weile begleiten, dieses Thema.
Ich habe immer dieses GIF vor dem geistigen Auge mit Kermit dem Frosch, der so wie verrückt in die Tasten haut. Philipp Meisel am Transfer-Ticker. Das nimmt kein Ende. Aber ich helfe dir, keine Sorge.
Ja, ja, wir alle. Also das sind natürlich alle wir Kollegen gefragt. Nicht nur das Umsetzen, sondern wir telefonieren ja auch viel. Du sprichst unendlich viel. Du hast halt deine Quellen, telefonierst hier, da. Und da wird sich einiges tun noch die nächsten Tage. Momentan oder Wochen, Monate. Momentan hat der VfB Stuttgart sage und schreibe 36 Spieler formell in seinem Kader mit den Ausgeliehenen, die jetzt ab 1.7. wieder zurück sind, also Tommy, Nartey, Kopacz, Pablo Maffeo, falls sich noch jemand erinnert, Ailton, Kobel, Phillips sind formell weg, ja, weil deren Leihverträge ausgelaufen sind. Beide Spieler wollen aber hier bleiben. Also da wird sich noch einiges tun, denn ich glaube, die werden wieder so mit einer Kaderstärke irgendwo zwischen 27 und 30 in die Liga gehen. Das heißt, da müssen noch ein paar weg. Ein paar wollen sie auch noch holen, also wird jede Menge Bewegung auch sein.
Und ihr werdet das wie immer bei uns mitbekommen. Wir sind da für euch am Ball. Wie gesagt, nicht nur wir beiden, sondern auch die vielen lieben Kollegen aus dem Sportressort, die da eben auch ihre Telefonleitung glühen lassen. Und unser Transferticker, ja, sei euch da ans Herz gelegt. Philipp, wie sieht es denn sonst aus denn im Sommer? Gibt es da schon irgendwie einen Plan? Einen konkreten gibt es noch nicht, ne? Wie jetzt genau eigentlich das weitergeht und wann es wieder losgeht.
Nein, also das ist leider tatsächlich noch völlig in der Schwebe alles. Der VfB selbst weiß meinen Informationen nach noch nicht mal, wie er ein Trainingslager gestalten kann. Ich meine, ob der Gesamtsituation, Corona und so weiter. In Zeiten von Corona, habe ich diese Woche gelernt bei Gemischtes Hack. Aber ja, anyway. Das ist tatsächlich alles schwierig noch und vage und in der Schwebe. Es gibt die Aussage jetzt von Christian Seifert von der DFL, dass man so dann doch sehr stark in Betracht zieht, die Liga an den Wochenenden 11. oder 19. September wieder starten zu wollen. Dann hast du noch einen DFB-Pokal, dann hast du aber auch die Europa League und Champions League Spiele, die noch fertig gespielt werden müssen und was weiß denn ich nicht alles.
Und also, du hast vor allem, das was ja mit einer der größten Skandale ist, du hast ja wirklich diese Nations League, die die UEFA durchziehen möchte. Das heißt, momentan ist es, glaube ich, im Rahmenkalender so terminiert, dass vor diesem möglichen ersten Bundesligaspieltag oder DFB-Pokalspieltag im Dezember tatsächlich 2-3 Länderspieltermine terminiert sind, wo dann Nations League gespielt wird, die ja im Moment völliger Humbug ist. Also ich fand den Wettbewerb immer schon komisch, aber jetzt braucht ihn eigentlich wirklich absolut
niemand mehr. Ist naja. Alles noch super vage, ist nicht seriös zu bewerten und einzuschätzen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt 4 Wochen richtig ruhig ist und dann geht es wahrscheinlich so langsam mit Vorbereitung und so weiter wieder ein bisschen los und hoffentlich dann auch peu à peu mit weiteren Lockerungen, wenn sich da draußen endlich mal wieder mehr Leute benehmen und Masken tragen und sonst was, damit wir dann auch mal wieder alle Fußball live vor Ort sehen können in absehbarer Zeit. Ob das dieses Jahr so wird, wage ich zu bezweifeln, aber zumindest schrittweise kann man sich der ganzen Geschichte ja annähern.
Ich denke auch, das ist mit so der größte Wunsch, den wir mitnehmen, natürlich neben der Tatsache, dass der VfB das in der Bundesliga ordentlich wuppt, aber dass die Geschichte so glimpflich weitergeht, es hoffentlich dann zu bewerkstelligen ist, dass dann eben irgendwann dann wieder auch Zuschauer ins Stadion können, weil man muss ganz ehrlich sagen, man gewöhnt sich nicht dran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gewöhne mich nicht dran an diese Geisterspiele, ich will mich da auch nicht dran gewöhnen.
Klar. Also ich fand es jetzt auch die letzten Wochen wirklich schwierig, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, weil dir so viel fehlt oder vorletzte Woche, weißt du, an Einblicken, an Gefühl für das, was in der Mannschaft vorgeht, diese tägliche Trainingsarbeit, die wir ja mindestens 2x die Woche einfach gesehen haben. Ja.
Richtig, genau.
Das fehlt dir alles, das macht es uns wirklich auch nicht einfach, Dinge einzuschätzen, zu bewerten, darüber zu schreiben. Das ist wäre schön, wenn sich das bald wieder ändern könnte.
Dein Wort in Gottes Ohr und mögen deine Wünsche erhört werden. Ich glaube, die genaue Gefühlslage, die geht euch genauso. Ich bin mir sicher, das sind der Philipp und nicht ich. Wir nehmen schon lang auf, ne? Da sind der Philipp und ich nicht allein. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, nehmen wir, Christian. Es dürfte die längste Podcast-Folge der Geschichte sein, die jetzige.
Ja.
Ich glaube, wir haben aber trotzdem ein gutes Paket euch geschnürt dieses Mal, haben ein paar Informationen dabei, haben viel Emotionen auch drin gehabt und eine schöne atmosphärische Sendung hier runtergerockt. Die letzte vor einer kleinen Pause, denn wir werden jetzt auch mal ein bisschen in uns gehen, 1-2 Wochen ein bisschen durchschnaufen. Christian muss auch noch nach Kroatien fahren, um Schnaps zu holen und so weiter.
Das stimmt, ja. Ich habe da irgendwo was auf dem Zettel stehen. Ja. Das war.
Insofern wundert euch nicht, wenn ihr jetzt die nächsten 3-4 Wochen vielleicht nicht jede Woche eine Folge von uns hört, sondern dass ein bisschen Zeit zwischendrin vergeht. Denn wir nehmen einen neuen Anlauf, freuen uns auch zurück zu sein in der Bundesliga und kommen dann einfach wieder, wenn es soweit ist.
So ist es und ich habe dann hier noch stehen, auch im Sommer, Doppelpunkt, wir sind immer für euch da. Das heißt, bleibt da einfach mit uns gemeinsam am Ball. Wir werden alles für euch verfolgen, auch wenn dann vor allem mehr klar ist in Sachen Sommerfahrplan. Wie sieht's denn aus? Bezieht der VfB Stuttgart ein Trainingslager? Wenn ja, wo? Vielleicht geht's ja für den Philipp Meisel mal wieder in den schönen Schwarzwald. Gab's ja auch mal vor ein paar Jahren beim VfB. Das alles werden wir da für euch im Blick behalten und hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin Freude habt an unserem kleinen Podcast hier, der jetzt schon 117 Folgen alt ist. Und die Freude ist groß, dass auch wir wieder über Bundesliga-Fußball berichten können und nicht immer nur irgendwie über Äcker beim FC St. Pauli, so schön sie auch sein mögen, atmosphärisch.
Ich sage nur ein Wort, vielen Dank.
Liebe Leute, wir wünschen euch eine schöne Sommerpause. Ja, lasst es euch gut gehen. Und ganz wichtig, das hat der Philipp vorher auch schon ein bisschen durchblicken lassen. Ja, bleibt gesund, haltet Abstand, macht keinen Blödsinn. Und dann vielleicht können wir bald auch schon wieder ins Fußballstadion gehen im nächsten Jahr irgendwann. Ich glaube, das wäre super für uns alle. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Hoffen, dieser kleine Ritt, dieser verrückte Ritt durch diese ganz außergewöhnliche Zweitligasaison hat euch ein bisschen Spaß gemacht, Philipp. Ich wünsche dir was, ne? Und versprochen, wenn wir die nächste Folge dann haben oder sagen wir spätestens vor dem ersten Spieltag, hast du dein Fläschchen dastehen.
Ich freue mich. Bis dahin, liebe Leute. Tschüss.
Ciao.
Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.